Zeit der
Welt. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute geht es um unsere Lieblingsthemen, Esoterik, Okkultismus, auch ein bisschen Theosophie. Und die Begriffe werden ja heutzutage von einem sehr hartnäckigen Bild begleitet, nämlich dass es da immer um so eine sehr abgeschlossene, wohlhabende Elite ging, die in abgeschlossenen Salons und Logen sich mit verborgenen Wahrheiten beschäftigten. Und wir schauen uns heute mal ein bisschen an, inwieweit wir das Bild, inwieweit unser Gast das Bild in Frage stellen kann. Es geht nicht nur um die bekannten Namen, wie unter anderem auch ein bisschen Crowley und andere Leute, über die wir schon geredet haben, sondern wir wollen uns heute vor allem Leipzig um 1900 anschauen. Eine boomende Verlagsstadt, ein urbanes Labor für neue religiöse Ideen und auch ein Ort der sozialen Durchmischung, Konkurrenz, staatlicher Überwachung, wie wir sehen werden. Und all das werden wir uns anschauen, dieses okkulte Leipzig um 1900, gemeinsam mit dem Kultur- und Religionswissenschaftler Benjamin Rübsam. Herzlich willkommen.
Ja, schön, danke für die Einladung, Johannes. Freut mich mal, in einem Podcast zu sein. Ich höre euch auch schon eine Weile. Und aufgrund eurer Themen und vor allem auch der letzten Folge zu dem Thema, dachte ich mir, melde ich mich mal. Und ja, auf dieses Kommentar hin ist ja unser Kontakt entstanden.
Ja, genau. Wir wollen da noch den Fragen nachzugehen, wer trug dieses okkulte Milieu in Leipzig wirklich an diesem Mikrokosmos? Welche Rolle spielten Bildung, Beruf und soziale Herkunft? Und warum erzählt uns die Forschung eben bis heute oft nur die Geschichte der sichtbaren Akteure, nicht aber der vielen im Hintergrund? Wenn wir das hinbekommen in der ersten Folge, bin ich sehr, sehr glücklich. Und dann haben wir sogar eine zweite Folge geplant, wo wir mit einer Biografie einsteigen. Aber dazu wirst du uns noch mehr erzählen.
Ja, genau. Wichtig ist, denke ich mal, auch für die Hörer, dass wir das inhaltlich sauber trennen, aber die Überleitung wird gelingen. Ja, zu den Themen in Leipzig sind einige Akteure wie Crowley und so, die du gerade schon genannt hast, schon mal hier und da aufgetaucht. Und auch über das Milieu habt ihr ja schon religionssoziologisch in einer der letzten Folgen ein bisschen gesprochen. Und dabei kam genau das raus, was du gerade erwähnt hast, dass eben oft berühmte Akteure im Vordergrund auch der Forschung stehen und das sozusagen die Perspektive auf das Milieu verzerrt. Dazu habe ich heute etwas mitgebracht, und zwar eine Publikation, die es seit 2015 gibt, herausgegeben vom Buckra Verlag in Leipzig. Und das Ganze ist ein Sammel- und Forschungsband des Religionswissenschaftlichen Instituts der Universität Leipzig. Ich habe damals aktiv an dieser Publikation mitgearbeitet, mit anderen, und da haben wir uns genau mit diesen Themen beschäftigt. Danken möchte ich an dieser Stelle nochmal Dr. Heinz Mürmel, der leider schon von uns gegangen ist. Aber der uns da wirklich, wissenschaftlich neue Perspektiven und auch vor allem Quellenmaterial eröffnet hat und gesagt hat, hier, mach mal.
Ja, cool, das werde ich euch auf jeden Fall auch in die Beschreibung der Folge mit als Quelle erwähnen für die heutige Folge, für alle, die sich das genauer anschauen wollen, mit einem Link. Wir reden über Klassismus in der Esoterik. Ich habe den Begriff Klassismus in einer letzten Folge, glaube ich, auch mit Klassizismus nicht verwechselt, aber falsch benutzt, nur um es klarzustellen, ich kenne den Unterschied. Die Einstiegsthese, mit der wir ein bisschen starten wollen, ist, wie elitär war denn dieses Projekt Esoterik wirklich? Und was ist überhaupt Esoterik? Das ist eigentlich nur ein guter Anfang, das kann man nicht oft genug machen, so ein bisschen die Frage nochmal zu umreißen, wen subsumieren wir denn eigentlich unter diesem Begriff Esoteriker?
Ja, das ist dieselbe strittige Frage wie auch beim Begriff Okkultismus, und es gibt ganz verschiedene Definitionen. Hier jetzt in dem Werk, was ich jetzt vorstellen werde, wird in einem der zentralen Artikel, wo es eben um die Sozialstruktur der theosophischen Gesellschaft zum Beispiel in Leipzig geht, da wird eben das ganze Thema eher als religiöse Praxis, als soziale Praxis von religiösen Akteuren verstanden. Weniger, in der ontologischen Definition, Esoterik ist Innerlichkeit und so weiter. Mhm. Wir merken an der Sache schon, wenn wir Esoterik sozusagen klassisch definieren als innerliche Vorgänge, hätten wir als Wissenschaftler wenig zu untersuchen.
Weil das ist alles.
Funktioniert einfach schlecht, ja. Deswegen müssen wir quasi, um überhaupt Quellenmaterial zu haben, das Ganze als religiöse Praxis auffassen. Und ja, ich habe mir mal überlegt, dass wir tatsächlich Esoterik hier in einem engeren Sinne fassen können als Innerlichkeit jedes Menschen und so weiter, aber eben die Nachweise schwer sind, und Esoterik etwas weiter gefasst eben tatsächlich neue Bewegungen beschreibt, andersartige religiöse Bewegungen vielleicht im Vergleich zum Mainstream, ja, Sachen, die parallel laufen, ältere religiöse Bewegungen, die überlebt haben oder Praktiken. Und dann sind wir eben bei dem weiten Feld, was ihr auch schon ein bisschen beackert habt, der verschiedenen Kreise, Traditionen, Logen etc. Genau, also ich würde tatsächlich hier auch die weitere Definition nehmen.
Und wir werden ja heute, das ist das Schöne, nicht bei dieser allgemeinen Definition verharren, sondern uns tatsächlich mal an einem konkreten Beispiel ein bisschen diesen Kreis von Leuten, die da auftreten, vielleicht mit ganz unterschiedlichen Biografien auch anschauen. Das heißt, es wird dann vielleicht auch nochmal konkreter an den Beispielen, über die wir heute reden. Gibt es denn eine klare Unterscheidung zwischen den theosophischen und allgemeinen okkulten Milieus nach sozialem Kontext? Also du hast gerade schon angesprochen, dass sich in einem der Artikel sich damit beschäftigt wird, wie eben sich die theosophische Gesellschaft in Leipzig zusammengesetzt hat. Wie hat sich denn das zusammenverhalten oder greife ich da schon zu weit vor?
Ja, das werden wir später am konkreten Beispiel sehen. Ja. Vielleicht kurz nochmal, wir hatten gerade kurz über Esoterik gesprochen, eine engere und eine weitere Definition. Ähnlich ist es auch für okkult. Im Konkreten heißt es erstmal nur verborgen, aber was heißt das? Ja, verborgen kann alles Mögliche sein. Das können ganz normale Praktiken sein, die sogar ganz offiziell zu meiner Religion gehören, die aber vielleicht unpopulär sind, die vielleicht veraltet sind. Ja. Dafür wird es schon schwierig. Etwas, was ich nicht öffentlich tue, ja, wie eine Gewitterkerze anzünden. Also gibt da ein schönes Beispiel aus meinem Bekanntenkreis, dass eine ältere Dame sich immer bei Gewitter eine Gewitterkerze angezündet hat, was so ganz klassischer Volksbrauch ist, auch mit einer religiösen Tradition tatsächlich. Aber sie das im Heimlichen gemacht hat, weil sie Angst hatte, dass ihre Nachbarschaft sie auslacht. So war es. Mal als harmloses Beispiel, ja.
Und teilweise ist ja auch bei den großen Religionen gibt es ja Ebenen der Theologie, die dann schon wieder fast den Kreis schließen zu Okkulten. Also je nachdem, wie tief man sich dann auch mit christlicher Mystik oder so, da verschwimmen dann die Grenzen sehr schnell zwischen den beiden Sphären, die sonst so klar getrennt erscheinen. Also es ist eher so ein Spektrum.
Das ist richtig. Und ein Begriff, der da absolut reinpasst, ist die Theosophie. Also Theosophie ist natürlich ein Teil der klassischen Theologie. Ja, das Nachdenken über das Sein und die Wirkweise Gottes, meinetwegen, oder mein Verhältnis zu Gott in diesem Verhältnis innerlich, wie geht's in mir, ist mein Verhältnis zu Gott gestaltet. Aber natürlich, der Begriff hat eine riesen Karriere gemacht, ja, der wandert dann so in der frühen Neuzeit immer mehr auch eben in alchemistische Literatur oder christlich-kabbalistische Literatur. Ich habe jetzt bei den Rosenkreuzern in den Originaldokumenten jede Menge Verwendung des Begriffes Theosophie gefunden, was natürlich 1740 was anderes heißt als 1840 oder 1940, ganz klar. Wir sehen halt, dass im 18. oder 19. Jahrhundert, wie könnte ich sagen, der Begriff institutionalisiert wird von bestimmten Gruppen. Er wird dann einfach ganz fest eingebaut in die Lehrgebäude, in die Gedankengebäude und im 19. Jahrhundert haben wir ihn dann tatsächlich durchgängig bei größeren und klassischen Sachen, auch bei freimaurerischen Strömungen, bei der theosophischen Gesellschaft ganz namentlich und so weiter. Ja, ja. Also dieser Begriff macht eine Karriere tatsächlich. Deswegen muss man sich genau anschauen, welche Zeit, welches Milieu betrachtet man hier.
Bevor wir jetzt zur Milieufrage wieder direkt zurückkehren, die Theosophen unterscheiden sich ja dann auch die Theosophen mit kleinem T und die mit dem großen T, also Capital T Theosophs, das ist, fand ich in der englischen Literatur meine ganz treffende Unterscheidung, als ich das gelesen habe, um so frühere Strömungen eben aus dem 18. Jahrhundert von denen im 19. Jahrhundert zu ein bisschen zu trennen und zu sagen, naja, Vorläufer und Nachgänger, aber diese Institutionalisierung, die da eben stattfindet, und da werden sie natürlich auch von Blavatsky und Olcott und da wird sie natürlich auf eine Tradition bezogen, die sie auch kennen, wo sie sagen, naja, die waren eigentlich an unserer Vorstellung nahe dran, altes Wissen wieder aufleben lassen zu wollen und wir können uns quasi so auf einer grundsätzlichen Ebene damit identifizieren, was die Mission ist. Das klingt ja auch sehr schön. Es ist ja auch ein sehr schöner Begriff, mit dem kann man sehr gut Marketing machen.
Na klar, und er schafft vor allem Legitimation, ja, er hat eine alte Aura, er hat eine göttliche, spirituelle Aura. Na klar, es geht um das Verhältnis zu Gott, ja. Und da weiß jeder, in welche Richtung das so grob geht. Es ist ein bisschen nebulös, es hat ein bisschen was Offizielles, es hat aber auch ein bisschen was Inoffizielles. Ist ein super Begriff. Und wir werden das tatsächlich am Beispiel der Rosenkreuzerei sehen, wie sie dann eben Ende des 19. Jahrhunderts von den Theosophen verstanden wird. Im zweiten Teil, Karl Kiesewetter, möchte ich schon mal hier vorschicken. Und da sieht man ganz klar aber auch die Unterschiede zu den Traditionen des 18. Jahrhunderts, auf die man sich zwar inhaltlich bezieht, wo aber personell und organisatorisch durchaus Brüche sind. Und eben diese Legitimation, diese Traditionskette dann, naja, im Nachhinein beschrieben, um nicht zu sagen konstruiert wird.
Was gibt es denn jetzt für Kritik an diesem Elitennarrativ und was für Ansätze gibt es da? Kann mir schon einiges vorstellen und einige Sachen habe ich auch gelesen, aber du hattest da nochmal eine andere Perspektive auch drauf, die ich sehr spannend fand oder eine Perspektive, die ich auf jeden Fall interessant fand.
Ja, spirituelle Elite, wenn wir das so fassen wollen. Es gibt natürlich innerhalb von bestimmten Gruppen Hierarchien und Leute, die in der Hierarchie weit oben sind, die halten sich oft oder werden auch so gesehen als wirklich spirituelle Elite, als Fachleute, als Anweiser, als Lehrer, als Autoritätspersonen, um es mal kurz zu fassen. Jetzt gibt es aber auch sozusagen, wenn man das breiter fasst, das Phänomen, dass sich ganze Strömungen, ganze Gruppen in ihrem Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft als Elite begreifen. Also wir haben es dies und jenes absolut durchdrungen und verstanden und dort ist die große dumpfe Masse. Es ist sozusagen eine Frage, wie man sich das anschaut. Ja, wenn wir jetzt die große Sache nehmen auf der gesellschaftlichen breiten Ebene oder eben die vertikale Ebene innerhalb der Struktur, das würde ich unterscheiden. Ansonsten, also ontologisch, würde ich als Wissenschaftler den Begriff natürlich ablehnen, weil niemand das wirklich überprüfen kann, wie, also ja, es gibt keinen allgemeinen verbindlichen Maßstab, sowas zu messen, aber eben Bewertungen innerhalb der Gruppe oder eben auch von außen, gerade wenn wir das Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft haben. Ja, es gibt Leute, die werden dann als besonders begabt wahrgenommen oder eben auch nicht. Ja.
Aber mit dieser Mehrheitsbezeichnung und der Gruppe selber, da ist auch ganz spannend, dass Esoterik und Esoteriker sowohl als Fremd- als auch als Eigenbezeichnung genutzt wird. Das finde ich,
Genau.
na, oft haben wir das, da gibt es eine Gleichzeitigkeit und die Meinung und was damit verbunden wird, ist oft ganz anders, wenn jetzt ein, weiß ich nicht, der christliche Pfarrer von Esoterik redet oder Blavatsky den Begriff benutzt zum Beispiel.
Richtig, richtig. Das ist wie bei der Theosophie oder Okkultismus eben die Aufladung der Begriffe und es gibt sozusagen ein In-Group-Wording und ein Out-Group-Wording, aber es sind teilweise dieselben Begriffe. Na klar. Aber nur der eingeweiht ist, der versteht ja natürlich dann wirklich, was gemeint ist, ganz klar. Das ist tatsächlich schon, finde ich, eine gute Überleitung zu dem ersten Artikel, der auch tatsächlich in dem Sammelband das Thema aufgreift und auch weiterführend die Frage stellt, ist Okkultismus eine Religion der Eliten? Also umgekehrt der gesellschaftlichen Eliten, denn das Bild gibt es ja auch in der Öffentlichkeit, dass Okkultismus, wie du am Anfang gesagt hast, ein Phänomen ist, das sozusagen von der eh sowieso schon gesellschaftlichen Elite getragen würde. Das ist ja die These. Und das finde ich kritisch, weil wenn man sich mit dem Quellmaterial beschäftigt, jetzt egal ob ich oder die Kollegen, stellt man fest, dass ja, es gibt natürlich zentrale Persönlichkeiten und die sind auch berühmt und so weiter. Und die haben oft auch einen gebildeten Hintergrund, wenn nicht sogar einen adligen Hintergrund und solche Geschichten gibt es natürlich. Aber, und das ist, wird jedem sofort klar, es ist natürlich nicht die Mehrheit der Mitglieder so.
Es sind nur die
Ja.
sichtbarsten Mitglieder, oder?
Genau, das ist natürlich schon mal das erste Phänomen, das jedem klar ist, wenn ich jetzt einen Fußballclub beschreibe, ja, und beschreibe da quasi drei Top-Spieler. Die ganze Zeit habe ich nichts über die anderen Spieler gesagt, nichts über die Trainer und nichts über die tausenden Fans.
Ja. Und dann ist natürlich auch die Frage, wer kann was publizieren? Aber das ist natürlich auch nochmal da, das. Also wer hat die Möglichkeiten für seine Publikationen? Aber also Ganz am Beispiel von Crowley, der eben ja nicht mit seinem unglaublich schriftstellerischen Talent am Anfang, sondern auch kleine Auflagen hat drucken lassen, weil er sich's leisten konnte, auch mit seinem Erbe. Und das war ja, um da irgendwie Karriere zu machen, brauchte man schon ein gewisses Investment, um seine Sachen auch immer wieder publiziert zu bekommen. Das hat sich dann vielleicht mit gewissen Verlagen geändert, die auch andere Artikel aufgenommen haben, aber das stimmt ja schon, es kostet schon Geld, Bücher zu publizieren, oder?
Genau, aber wenn ich nur, genau, wenn ich das betrachte, wer publiziert Bücher, ist richtig. Aber wenn ich zum Beispiel Karl Kiesewetter einfach als Autor regelmäßig in einer Zeitschrift schreibe, bekomme ich ein kleines Honorar und muss ab einem sehr geringen Invest.
Ja, okay.
Das sind die Ebenen, um die es auch gehen wird, soziologisch. Und ja, ich würde vielleicht einfach mal tatsächlich hier mit dem ersten Artikel einsteigen.
Sehr gerne.
Genau, und zwar stammt der von Ron Ritter und Christine Tölle Beruf. Und der Artikel heißt Okkultismus, Religion der Oberschicht? Fragezeichen. Und die beiden haben natürlich zuallererst sich erstmal eine Arbeitsdefinition gesucht zum Thema Okkultismus. Die lese ich kurz vor. Okkultismus wird als Metabegriff für bestimmte alternativreligiöse, weltanschauliche und lebensreformerische Gruppen verstanden, die verdeutlichen soll, wer sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Anführungsstriche Okkultist beziehungsweise Anführungsstriche dem Okkultismus zugehörig sah, beziehungsweise zugeordnet wurde. Zitat Ende.
Also da sieht man
Ja.
auch wieder diese Zweischneidigkeit von Selbstbezeichnung und äußerer Bezeichnung, so wahrgenommen worden von außen oder sich selbst so bezeichnet. Ja.
Das ist auch ganz wichtig, weil das taucht in meinen Quellen auch immer wieder auf. Das spielt eine Rolle. Weswegen auch die Geheimhaltung, ob ich Mitglied dieser oder jener Gruppe bin, vielleicht wirklich in früheren Zeiten eine besondere Rolle hatte, denn wenn ich mal den Ruf weg hatte, des, keine Ahnung, obskuren Typen, das konnte mir gerade in einem kleineren Milieu wirklich auf die Füße fallen.
Das ist heute noch so. Für alle, die aus dem Dorf kommen oder auf dem Land wohnen, die wissen, wie wichtig der Ruf ist. Und wenn du einmal einen Ruf weg hast, dann wird er dir noch 50 Jahre lang anhaften. Du wirst dann nie wieder los und jeder erzählt seinen Enkel noch, was du damals irgendwann gemacht hast und was die Leute über dich in deinen Zwanzigern erzählt haben. Also das ist so eine Art von sozialer Kontrolle und sozialem Gedächtnis, was ich mir immer damit erklärt habe, dass es das schon gab, bevor es jemals sowas wie institutionalisierte Polizei oder andere Art von Exekutive gab. Und das ist so eine Art von ja, Sozialkontrolle, die oft in den kleinen Orten noch sehr, sehr aktiv ist. Und deswegen, also diese Stadtluft macht frei Motiv sicherlich auf mehreren Ebenen funktioniert hat. Man konnte auch vielleicht seinen Ruf loswerden oder ändern oder neu auflegen, wenn man dann in eine große Stadt gezogen ist. Also da. Heute wie damals, sage ich mal.
Genauso ist es. Und das können wir, das werde ich dann im zweiten Teil ganz konkret an der Biografie deutlich machen, weil genau das passiert bei Karl Kiesewetter. Genau das passiert. Und ja, okay, wir sind vom Setting her weiter in Leipzig. Ich habe gerade die Definition der Kollegen vorgelesen. Und ja, das ist natürlich eine sehr soziologische Herangehensweise, trifft aber auch, weil wir haben da eben einmal das Deviante, die alternativreligiösen Strömungen, wie es hier heißt. Wir haben die Lebensreform, das ist natürlich so eine Sache. Da gab es auch viele Leute, die man vielleicht nicht unbedingt dem Okkultismus zurechnen würde. Auf einer anderen Ebene vielleicht wieder schon. Okay, muss man sich genau anschauen, alles klar. Aber wir haben ungefähr ein Bild und es passt ja auch in eure vorherigen Folgen ganz gut rein. Ich denke, da haben wir einen Übergang.
Genau, also zur Lebensreform und zur frühen FKK-Kultur und da haben wir mal eine Folge zu gemacht, weil es da eben auch spannende politische Akteure gab, dann die in der Szene bei den Wandervögeln und so weiter später aktiv wurden und dass da gerade eben aus der Lebensreformbewegung, was da alles so grob dazugehört, haben wir mal aufgemacht, das Fass, da haben wir noch nicht bei weitem noch nicht, sind wir dann noch nicht tief genug eingestiegen in die einzelnen Bereiche auch. Das könnte ich mir in der Zukunft auch gut noch vorstellen, da vertiefend öfter mal eine Folge zuzumachen, einzeln tatsächlich zu konkreten Fällen, weil das ja auch was ist, was die deutsche Psyche, sage ich mal, bis heute extrem geprägt hat, diese Lebensreformbewegung und aber also genau, die Frage ist, manche davon sind eindeutig dem esoterischen Spektrum, denke ich, zugerechnet worden zu der Zeit, vielleicht auch schon von außen. Andere, wo es dann viel um ja FKK zum Beispiel ging, also ich weiß nicht, ist es esoterisch, nackt am Strand zu liegen, der, vielleicht liegt der Grund, ne? Nehme ich damit Lebensenergie auf was auch immer, oder ist es einfach nur ein Lebensgefühl? Was
also Gerald Gardner würde sagen, ja.
Eben, also da geht es ja auch um FKK wieder, das gesamte Spektrum von warum mache ich das? Nur um ein konkretes Beispiel für die Lebensreformer-Einordnung zu geben, wie schwammig oder wie eindeutig das manchmal sein kann. Ne?
Genau, und wenn wir 60 Jahre später gehen, 1964 in der DDR, war das Ganze überhaupt nicht mehr okkult, sondern Teil eines neuen sozialistischen Menschenbildes.
Ja, man konnte die Leute nicht davon abbringen, nackt zu baden, von daher musste man das umdeuten. Ich meine, es ist einfacher, die Deutungen zu ändern, als die Menschen.
Nicht mehr. Aber genau dieses Thema begreift eben auch das Buch hier. Also uns wird zum Beispiel vegetarische Kaffeehäuser werden uns begegnen. Und hier der Untertitel des Sammelbandes Deviantes Leipzig ist auch Vegetarier, Okkultisten und Geheimwissenschaften im 19. und 20. Jahrhundert. Weil ja, das Thema Vegetarismus wird hier extra nochmal behandelt. Ist spannend, taucht auch tatsächlich immer wieder auf. Zum Beispiel werden vegetarische Kaffeehäuser als Treffpunkte genutzt, als Veranstaltungsräume von Theosophen.
Ja, das ist Connewitz damals wie heute.
So ist es. So ist es, wenn Sie es nur wüssten. Ja, vielleicht gehen wir mal ein bisschen schärfer rein. Und zwar ist ja die These auch in der Wissenschaft hier und da gewesen, dass Okkultismus, Esoterik eine Art Religion der Oberschicht sei. Ja, also der gesellschaftlichen Oberschicht. Wenn wir um das Jahr um 1900 reden, dann reden wir natürlich vom Deutschen Kaiserreich, dem Königreich Sachsen, der Industriestadt Leipzig. Ja, Leipzig war damals die viertgrößte Stadt im Reich, hatte über 900 Verlage, wie wir herausgefunden haben, und ganz generell eine neue Mittelschicht. Also die soziologischen Daten geben einfach her, dass Händler, Handwerker, Angestellte, Dienstleister, Freiberufler und so weiter zu Massen in diese Stadt strömten. Und das veränderte natürlich die soziologische Zusammensetzung im Vergleich zu davor. Die Frage, was ist Elite im Kaiserreich, ist auch nicht so einfach zu beantworten. Ich habe, hier in dem Artikel haben die beiden die These Okkultismus, Religion der Oberschicht, tatsächlich auf Peter Antes zurückgeführt und Donate Panke, die damit gearbeitet haben. Ja, eigentlich, wie du es gesagt hast, dass eben zu dieser okkultistischen Szene, wie du es schon beschrieben hast, ein gewisses Bildungsniveau als Voraussetzung betrachtet wurde, auch eben von den beiden. Und besonders deutlich wird dies in dem Buch Religion von Oberschichten, herausgegeben von Peter Antes und Donate Panke. Darin gibt es auch einen Artikel von Hartmut Zinser, der tatsächlich über das Wissenschaftsverständnis und den Bildungsaberglaube schreibt. Und Bildungsaberglaube, was meint er damit? Bildungsaberglaube, das ist jetzt ein Zitat, ist eine durch Lektüre und entsprechende Veranstaltungen erst angeeigneter Glaube an traditionell als magisch bezeichnete Vorstellung und Praktik. Ihm fehlt die direkte Tradition und er hat zu seiner Voraussetzung eine über alltäglichen Anforderungen hinausgehende Bildung, zum Beispiel durch die Kenntnis fremder Religionen. Es ist soweit an gewisse soziale Schichten, nämlich die Gebildeten, gebunden. Zitat Ende. Und das ist vielleicht schon mal die erste These zu dem Thema. Wenn wir natürlich Okkultismus als das begreifen, was selbsternannte Okkultisten Ende des 19. Jahrhunderts verfassen und publizieren, und uns anschauen, wer das liest. Gut, das ist schon wieder die zweite Frage. Also bei den Publikatoren stimmt es wahrscheinlich klar. Ich muss gebildet sein, um ein Buch zu schreiben, es herauszubringen und so weiter. Ich muss Ahnung von der Materie haben. Klar. Jetzt hat aber tatsächlich Helmut Zander, auf den wir uns auch öfters berufen, er hat das mal gegengecheckt, diese These, und eben festgestellt, nee, dass eben schon im 18. und 19. Jahrhundert sozusagen die Auflagen dieser Bücher und das Publikum dieser Schriften sehr, sehr breit gestreut war und sie auch sehr günstig war. Ja, das Bildungsniveau war oder die Alphabetisierung war nicht so schlecht, wie man immer gedacht hat. Und Flugschriften und so waren sehr beliebt, auch exotische Sachen, ja, Orientbegeisterung und so weiter. Zu sagen, dass jetzt zum Beispiel das Wissen über fremde Religionen eine Frage der Oberschicht sei, Das ist kritisch zu sehen. Ja. Gerade beim Beispiel Juden werden wir das auch noch haben, das Judentum, jeder hatte jüdische Nachbarn irgendwo in Deutschland, in seiner kleinen Stadt auch oder auf dem Dorf. Ja, um eine fremde Religion zu sehen, brauche ich nur meinen Nachbar Isaac fragen. Also es ist überhaupt nicht, ja, das sind natürlich die Vorstellungen von Hinduismus, Buddhismus und so weiter, aber das zeigt schon wieder unseren Kategorienfehler zu sagen, aha, fremde Religion, das ist irgendwie was ganz Exotisches. Nein, der Jude im Dorf wurde als fremde Religion wahrgenommen.
Ja, und wenn ich mir dann, also wenn ich dann irgendwie Flugschriften über vielleicht auch eher die europäische Antike habe, wo ja auch solche Ideen verbreitet werden. Ich muss ja gar nicht nach Indien gehen, um irgendwelche reißerischen Flugblätter zu bekommen. Und die können teilweise einen riesen Einfluss haben. In unserer Rastafari-Folge haben wir mal drüber geredet, wie eine Publikation eines österreichischen Verschwörungstheoretikers über den Äthiopienkrieg, den Abessinienfeldzug von Mussolini dazu geführt hat, dass Rastafari in seiner modernen Form richtig Wind aufgenommen, also richtig eigentlich in indische Form kam, weil dieser Artikel am Ende eben in Jamaika gelandet ist und dort gelesen wurde. Und da haben wir auch so den einfachen Zeitungsartikel, da mussten die Leute kein quasi tiefes, okkultes Wissen erlangen, sondern im Endeffekt gab es eine Geschichte, eine Story, die erzählt wurde, die fasziniert hat. Und da muss ich kein Experte sein, um mich dann, ja, da einer Bewegung anzuschließen oder mich für was weitergehend zu interessieren. Ja, ja.
Genau, das zweite Element, was hier drin steckt, ist natürlich, dass ich quasi durch Lektüre und Teilnahme an Veranstaltungen mich einer Tradition zugehörig fühle. Hatten wir vorhin schon kurz beim Thema Theosophie angesprochen. Ich gehöre dann oder fühle mich teilhaftig einer großen Tradition. Okay, klar, kann es geben. Aber es gibt ja auch tatsächliche Traditionen. Also es gibt ja tatsächlich tradierten Aberglauben, magische Praktiken und so weiter. Und die Nachbarin mit der Gewitterkerze, da brauche ich muss ich keine Veranstaltung besuchen und so weiter. Das ist einfach gelebte Praxis. Das geht hier halt von der sozusagen, ja, wie kann man sagen, von der industrialisierten, entfremdeten Arbeiterschaft aus, die keinen Bezug mehr hat zu ihrem Dorf, zu ihrer Tradition, zu ihrer Heimat, zu ihrer, keine Ahnung, Kultur ihrer Vorfahren, die jetzt irgendwie in Leipzig in der Fabrik arbeiten. Und wenn sie Lust auf sowas haben, dann müssen sie da eine Veranstaltung besuchen. Ja. Viele Städter wurden damals industrialisiert, auch die kleinen Städte. Das ist kein Phänomen, was jetzt nur örtlich an große Städte bedingt war. Aber das heißt ja nicht, dass diese Praktiken auf einmal verschwunden wären, wo wir noch nachher schöne Beispiele zu haben werden. Ja, ich will mal hier Helmut Zander zitieren, weil er genau auf das Gegenargument bringt zu dem Herrn Zinser. Zitat: Im Verlauf des 18. und insbesondere im 19. Jahrhundert die Präsenz religionswissenschaftlichen Materials durch Publikationen von Materialien der europäischen Religionsgeschichte sowie von außereuropäischen Religionen dramatisch. Die leichte Zugänglichkeit des Materials hatte einen massiven Verlust gesellschaftlicher Kontrolle, sowohl kirchlicher wie wissenschaftlicher Institutionen, über religionsgeschichtliches Wissen zur Folge. Religionsgeschichtliches Wissen vagiert. Ja. Also in dem Moment, wo es populär ist, hat jeder seine Meinung dazu. Und wir haben das ja auch beim Thema Hexerei ganz klassisch, da brauchen wir gar nicht weit gehen. Das ist ein Dauerbrenner und die Ideen, die sozusagen bei nicht gebildeten Leuten dazu existieren, seit dem 19. Jahrhundert oder bis heute, oder auch bei gebildeten Leuten, das ist eigentlich vollkommen egal, die sind nicht minder oder mehr abergläubisch, aber sie existieren. Ja, sie existieren einfach und da muss man nicht weit gehen.
Die Bildungsbürger hatten aber schon in den Vereinen eine Art Führungsrolle inne. Also oft sehen wir an der Spitze dieser Vereinigung ja schon irgendjemand, der, sage ich jetzt mal, gern den bürokratischen Teil erledigt.
Richtig. Und natürlich ist es da so wie bei allen Gruppen und Gesellschaften immer, die Leute bleiben bei dem Gewohnten. Das hast du ja auch ganz schön gesagt. Und wenn ich es eben gewohnt bin, dass, keine Ahnung, der Adel regiert, dann habe ich auch kein Problem, dass in meinem privaten Verein ein Adliger im Vorstand sitzt. Da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen mit. Ja,
ist im Endeffekt ein Spiegel der Gesellschaft. Die gesamte Gesellschaft ist ja so organisiert. Warum nicht auch mein Verein? Ja.
Richtig, genau. Das spricht ja sogar für uns, oder nicht?
Gibt mir das Glaubwürdigkeit und Verbindung und auch die Option, also das Repräsentative. Ist natürlich auch die Frage, wen wollen wir der Öffentlichkeit als Ne? Wer ist repräsentabel? Wer ist akzeptabel für die höhere Gesellschaft, sag ich
Und
mal.
das werden wir nachher sehen beim Thema der ITV in Leipzig. Hermann Rudolf, ja, der ist Lehrer und der sieht auch so aus und der kommt auch so rüber und toll. So ist es. Es ist die Frage, vertraue ich diesem Mann mein 15-jähriges Kind an? Die Frage der Volljährigkeit wird auch bei der Gründung der Vereine dann eine Rolle spielen, tatsächlich, weil, naja, ich will mal nicht zu weit vorgreifen. Aber genau darum geht's. Katharina Neef, die auch eine Zeit am Religionswissenschaftlichen Institut in Leipzig war, die hat tatsächlich eben diese Frage weiter erörtert, dass eben die Träger der Gesellschaft, nicht unbedingt die Hauptakteure, sondern die, die es tragen in der Masse, der Mittelschicht zuzurechnen sind, und hat dazu Folgendes gesagt: Denn sowohl der Wunsch nach externer Repräsentation als auch vereinsinterne Prestige- und Hierarchiegefälle replizieren sich allgelegentlich in der Funktionärswahl. Die soziale Spitze eines Vereins findet sich also häufig auch in den Funktionärsebenen wieder. Naheliegende Mechanismen zur Auswahl sind von Bourdieus Habitus-Konzept zur Genüge beschrieben worden. Es kommt hinzu, dass Freiberufler im Gegensatz zu Arbeitern und Angestellten über genügend zeitliche Freiräume verfügten, um ein solches Amt auszufüllen. Anführungszeichen Ende. Ja, und gerade wenn wir die breite Masse der Freiberufler von ja, einfachen Tätigkeiten bis hin zu großen Sachen uns anschauen, das ist eine Schicht, die es in kleineren Städten oder Dörfern eben nicht so gibt. Ja, die gibt es dann aber eben massiv in solchen großen Ballungszentren. Ich bin auch Freiberufler, gehöre ich jetzt zur Oberschicht. Nur weil ich meine Krankenversicherung selber zahlen darf, weiß ich nicht.
Ja, ich auch als auch Freiberufler habe nur deswegen die Zeit, diesen Podcast zu machen, weil ich, also gleiches Phänomen, ne?
Deswegen treffen wir uns Freitag 13 Uhr. Okay, so ist es,
So
richtig.
ist es.
Bei der Mal sind wir deswegen Oberschicht?
Also,
Naja.
wenn ich auf mein Konto gucke, dann nicht. Und das.
Geht mir ähnlich. Ja, ich finde es aber gut, dass Frau Neef das hier so aufgreift. Ja, das sind genau um einfach mal diese Klischees, die man im Kopf hat, zu entzerren. Ich sage es einfach mal so. Und dann kann man auch viel breiter über Empirie und die einzelnen Akteure sprechen. Ja, ist ein Realschullehrer Oberschicht. Ja, könnte sagen, ja, der Mann hat studiert, der ist Lehrer.
Bürgertum als so eine natürlich große, breite Trägergruppe von solchen Ideen. Genau, und dann eben der gelegentliche Adelige, der dann oft mehr Ressourcen hat und vielleicht auch eine coolere Loge bei sich irgendwo einrichten kann, weil er hat die Räumlichkeiten sowieso und noch ein cooles altes Schwert von Opa.
Genau so ist es. Und das ist es. Aber es sind ja da nicht nur Adlige eingeladen. Das ist ja
Genau.
genau der Punkt.
Das ist ja auch die Grundidee von der Freimaurerei. Hört uns unsere Folgen zur Freimaurerei an. Es geht nicht um die geheime Weltverschwörung, sondern eigentlich darum, dass man gediegen mit Leuten aus anderen Klassen trinken kann und einen Grund hat, seine Frau am Wochenende nicht so oft zu sehen. Also das war ja tatsächlich, wenn ich mir die klassische Freimaurerei angucke mit dem großen Verbot gegen Frauen noch, das hat sich ja später auch gewandelt, ne? Aber da ein mit aller Liebe sage ich, wirkt es manchmal wie ein sehr ein Trinkverein, ein Stammtisch mit der größten Fantasy-Backstory, also mit einfach sehr viel Stammtisch mit Worldbuilding, ne? Und das ist ein viel spannenderes Konzept, wenn du in einer Ständegesellschaft lebst und eigentlich nicht öffentlich in Kontakt mit gewissen Leuten kommen würdest, mit denen du aber vielleicht spannende Ideen austauschen kannst und irgendwie, ne, einen gemeinsamen sozialen Raum brauchst. Das ist ja auch eine Sache von Geheimgesellschaften in der Zeit, wenn wir eine Gesellschaft haben, die generell eben, die große Vereinsmeierei der Deutschen geht ja auch dann erst los, als sie es darf eigentlich, ne? Und das Ganze, wie viele Gesangsvereine gibt es, die eigentlich was ganz anderes gemacht haben, aber es waren halt nur Gesangsvereine geduldet und so weiter.
Genau, ja. Und wir sehen das ja auch von der anderen Seite, wenn wir auf die Leute schauen, die Elite sind, keine Ahnung, Freimaurerei und Fürsten zum Beispiel, ja, dass es den Fürsten einfach als Menschen gut tat und dass es sie weiterbrachte, eben nicht immer die ganze Zeit bespeichelt und beleckt zu werden, sondern eben auch einfach mal der Hans zu sein oder der Georg und einfach mal Mensch zu sein. Ohne Gedöns und Trara. Und das hatte ja wiederum Effekte auf ihre Regierungstätigkeit. Also zu dem Thema werden wir wohl nächste Folge nochmal kommen, gerade hier im mitteldeutschen Raum. Aber ja, Das sehen wir, ja. Karl August und Goethe, nur mal so als kleiner Teaser, ja, irgendwie in bürgerlichem Pseudonym übers Dorf reiten und seinen Spaß haben. Hey.
Das romantische Ideal. Zurück
Das
aufs
romantische
Land,
Ideal.
raus vom Hof. Wir ziehen uns alle an, wie wir uns vorstellen, dass sich die Leute auf dem Land mal angezogen haben könnten. Ja.
Ja, wunderbar. Naja, und wenn wir eben zurückgehen zu Leipzig und uns die breite Fanbasis der Themen anschauen, hatte Dr. Heinz Mürmel unter anderem mal die ganzen Zeitschriften untersucht, die damals im okkulten Milieu in Leipzig erschienen sind. Dazu kurzes Zitat. Es gab eine Fülle von Einzeltiteln, Serien und Zeitschriften dieses Genres, die das Licht der Welt und wurde, soweit die Auflagenhöhe eruiert werden kann, zum Teil in höher Stückzahl auf den Markt geworfen. Vor allem aber über okkultistische Zeitschriften hatte sich die Bewegung weithin Gehör verschaffen können. Und dann werden hier eben verschiedene Zeitschriften vorgestellt: die Prana, die Theosophische Kultur, Neue Lotusblüten, die Theosophie, Zentralblatt für Okkultismus und so weiter und so weiter. Und im 19. Jahrhundert, ja, Zeitschriften, das war ein Massenphänomen. Das war kein Elite-Phänomen, das war das, was der Papa am Sonntag nach dem Frühstück liest.
Das YouTube ihrer Zeit, um
Natürlich,
euch eine
deiner Zeit,
Referenz zu
richtig, richtig,
geben, ne?
genau
So
so.
viel Zeit, wie ihr auf YouTube rumhängt, hingen die Leute damals rum und haben Zeitungen gelesen. Stellt euch das mal vor.
So ist es, so ist es. Vor allem, wenn man sich anschaut, in was für Stückzahlen oder wie oft auch im Monat die erscheinen und wie dick die sind. Also, wenn wir uns die Sphinx später anschauen werden, das sind ja riesige Klopper, die man da bekommt. Und da musst du ganz schön dranbleiben, um bis zur nächsten Ausgabe die letzte Ausgabe gelesen zu haben, ja, wenn du es ernst meinst.
Ja, weil du abends kein Fernsehen hast, dann musst du, also du hast natürlich auch viel mehr Zeit zu lesen. Du kannst trinken und lesen oder trinken oder lesen. Das sind die zwei Abendbeschäftigungen, die wahrscheinlich auf mir stehen bei Kerzenlicht.
So ist es, so ist es. Wegen Romantik und so, genau.
Genau.
Ja, die Frage Oberschicht, naja, wir merken schon, wenn die Mittelschicht sich neu konstituiert in einer Stadt, die Oberschicht konstituiert sich auch neu. Denn gerade wenn wir an einen Händler denken oder Verleger, die es vorher in dem Maße eben nicht gab, in Leipzig, in der Zeit kommen die hoch. Sie sind dann große, mächtige, reiche Verleger, sind ja auch Teil der Oberschicht oder etwa nicht, nur weil sie kein an vom Stande her im Kaiserreich das nicht sind. Das wäre quasi die nächste Frage. Und in Leipzig kommt noch dazu, man hat es dann versucht, oder das haben auch wir versucht, über die Adressbücher zu gehen, zu gucken, wo leben denn die Leute. Das hat aber ein Problem. In Leipzig wurde zu der Zeit nämlich eine Art sozialer Wohnungsbau praktiziert, was für uns als Historiker schrecklich ist, weil wir so nämlich die Milieus nicht mehr sauber voneinander trennen können. Gott sei Dank haben wir an das Problem die nachfolgenden Historiker in 100 Jahren nicht. Heute ist alles wieder schön gentrifiziert. Wunderbar, du kannst genau ablesen, wer wo lebt. Damals nicht. Denn es war so, dass in den Vierteln zum Beispiel die Belle Etage und so weiter auch mehrere Wohnungen zusammengelegt wurden zu großen Wohnungen, in denen dann die Elite lebte, sage ich mal, oder die gesellschaftliche Oberschicht, aber in derselben Adresse, nur zum Hinterhof hin, in einer kleineren Wohnung, ein armer Mensch. Und sie haben dieselbe Meldeadresse.
Das sieht man hier in Nordberlin ganz gut an den Altbauten, dass eben vorne im ersten Stock die Wohnungen hohe Decken, schön Stuck und groß sind. Und wenn du, je weiter du nach hinten gehst über den Hinterhof und je weiter nach oben, desto kleiner werden die Kammern für die Dienst, auch die Leute, die dann teilweise die Dienstmägde und Angestellten in den Wohnungen vorne waren, damit die
Zum
eben.
Teil, genau. Zum Teil, aber zum Teil auch nicht. Genau, richtig. Das hat man lange so erzählt. Aha, da leben die Angestellten der reichen Leute vorne. Stimmt aber auch nicht, wenn man sich anschaut. Das passiert schon mal. In der Regel aber nicht. In der Regel leben da einfach ärmere Leute. So ist es. Also, ich habe eine schöne Sache von einem Vorfahren von mir gefunden, der war Heubinder und lebte aber am besten Platz der Stadt. Aber halt in einer winzigen, winzigen, winzigen Abstellwohnung quasi auch so durch den Hinterhof und so.
Ja.
Ja, wenn ich aber ins Adressbuch schaue, wow, also
Beeindruckend.
beeindruckend.
Das ist eine spannende Einschränkung davon. Das werde ich in Zukunft nur noch mit einem Asterix am Ende erzählen, die Geschichte mit den Dienst. Also in Paris zum Beispiel ist es ja relativ eindeutig, dass die ganz oben dann tatsächlich noch in diesen, also da war tatsächlich die Dienstmarktwohnungen oder die heißen auch so heutzutage noch, ich habe es gerade auf Französisch vergessen, aber dieses Belle Chambre oder wie das heißt, wo dann tatsächlich auf 5 Quadratmeter die Leute oben einquartiert
Genau.
wurden und wo man heute gern als Au-pair in Paris lebt zum Beispiel. Und heute auch alle Leute leben, die einfach eine günstige Wohnung suchen, ne? Und das war damals wahrscheinlich auch schon ein Phänomen, dass du ja einfach günstige Wohnung hast und wenn du keine Dienstmarkt hast, dann nimmt die der Nächstbeste, der es
Natürlich.
tun muss, ja.
So ist es. Ja, also die Frage eben, wie analysieren wir gesellschaftliche Oberschicht oder nicht, ist eben so eine Frage. Hier über die Adressen funktioniert es nur bedingt. Was wir aber sehr schön sehen konnten, ist eben bei diesen zeitgleichen Studien die personelle Verbindung. Also wir werden sehen, jetzt gleich, wenn wir zu den Akteuren kommen, die stehen oft im Austausch, klar, sie sind quasi auch Konkurrenten innerhalb desselben Milieus. Ganz konkret wird sich hier gleich um das Erbe von Franz Hartmann gestritten. Ich weiß nicht, hattet ihr über Franz Hartmann, ihr hattet ihr schon mal kurz erwähnt, Johannes, ne?
Aber nur ganz, ganz am Rande und der sollte eigentlich als auch meine eigene Folge bekommen.
Besser.
Allein deswegen, also wir können ihn heute gerne auch noch ein bisschen ausführlich anschneiden, aber eigentlich, also der Mann wurde von Blavatsky Dirty Franz genannt, liebevoll. Und allein deswegen hat er eine eigene Folge verdient. Und er war halt ganz oben dabei mit Olcott und ihr ist früh nach Amerika ausgewandert, sogar weil er so begeistert war. Und hat dann in New Orleans gelebt und ist dann eben auch nach Adia rüber und ist so ein ganz lustiger. Ihr müsst euch immer vorstellen, dass so ein, ich glaube, der war Bayer, ne? Im Allgäu, nee, in Bayern geboren, in Donauwörth. Und der ist quasi, ihr müsst euch immer so einen bayerischen, so ein Dirty Franz, so einen bayerischen im Hintergrund vorstellen, bei allen Sachen, die da so bei der theosophischen Gesellschaft abgehen. Und allein, dass man das immer mit im Hinterkopf behalten würde, das fände ich eine. Dafür müssen wir eine Stunde über den Mann reden, ja.
So ist es, so ist es. Schön, dann werde ich nur ganz kurz eben den Konflikt um sein Erbe darstellen. Vielleicht wird es dann auch, dann bleibt es auch spannend, wer er eigentlich war und wieso. Genau, er spielte für die deutsche theosophische Szene eine bedeutende Rolle und in Leipzig brach dann quasi nach seinem Tod der Kampf um die rechte Nachfolge, sage ich mal, um das Erbe ganz konkret aus. Und zwar, wenn wir über das Thema Okkultismus reden und jetzt eben die Szene und die Zeit einigermaßen eingerahmt haben, fände ich es immer gut, mit tatsächlich Definitionen und Begrifflichkeiten aus der Szene zu sprechen, weil wir dann einfach die Gefahr, unsere Vorstellungen hineinzuprojizieren, ein bisschen minimieren. Und tatsächlich gab es 1914 einen ersten internationalen okkultistischen Kongress mit Ausstellung in Berlin. Und im Rahmen dessen wurde tatsächlich, jetzt nicht verbindlich für alle, aber mal so allgemein das Thema Okkultismus definiert. Und das würde ich gerne hier vorlesen. Zitat: Die Idee, welche dem Kongress zugrunde liegt, ist folgende: Der moderne Okkultismus erhebt keineswegs den Anspruch, eine neue Weltanschauung zu begründen. Er beschränkt sich vielmehr auf die wissenschaftliche Forschung einer Reihe von Erscheinungen, die dem Seelenleben angehören oder wenigstens nahestehen und, obwohl unsere Erkenntnis zugänglich, bisher doch noch wenig erforscht sind. Auch werden an den Kongresstagen die einzelnen Forscher über ihre eigenen Experimente berichten und ihre Ausführungen werden gewiss geeignet sein, auf manche noch in tiefes Dunkel gehüllte Streitfrage des Okkultismus ein helles Licht zu werfen. Zitat Ende. Also es geht tatsächlich eher bei Okkultisten auch, vor allem bei den Praktizierenden, wie wir es auch bei Kiesewetter sehen werden, um einen wissenschaftlichen und erkenntnistheoretischen Ansatz. Was ist das Ganze, was wir hier treiben? Was ist Magie? Was ist, modern gesprochen, Channeling zum Beispiel, Mediumismus in der Zeit? Ja, das wird ein konkretes Thema sein. Und ja, also wir dürfen uns das nicht nur als Fantasy Lab vorstellen, sondern tatsächlich auch gepaart mit echten Interessen. Und es gab auch Physikprofessoren in der Zeit in Leipzig zum Beispiel, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, der Fechner und so. No. Ja, also gerade im 19. Jahrhundert sind wir auch in einer Zeit, in der sozusagen gesamtgesellschaftlich diese alten religiösen und magischen Vorstellungen an den Rand gedrängt wurden, so würde ich es mal ausdrücken. Und sie waren einfach unpopulär. Man hatte jetzt für vieles bessere, moderne, wissenschaftliche Erklärungen. Und deswegen mussten sich ja auch die Leute, die sich traditionell mit den Themen beschäftigen, die Frage gefallen lassen. Ist das nicht nur ein psychologisches Phänomen und Projektion und so weiter? Und da war man natürlich aufgerufen, Gegenexperimente zu machen, ja.
Ja. Das ist ein spannender Blick auf die Szene auf jeden Fall. Dass das auch in diesem, wir sehen es ja auch bei Blavatsky, dass sie ja auch einfach ihre eigene Evolutionstheorie dann schafft, als Reaktion auf Darwin konkret einfach zu sagen, das kann so nicht sein. Und das christliche Weltbild, die Erklärung ist auch nicht die richtige und wir arbeiten jetzt die richtige raus. Und auch Begriff der Theosophie und generell die theosophische Gesellschaft, um es ein Beispiel zu nennen, war ja am Anfang auch noch ein recht unbeflecktes Blatt, was sehr viele Leute einfach von sich zu überzeugen konnte aus allen Bereichen. Und dann gab es ja verschiedene Skandale, die dazu geführt haben, dass es zu Spaltungen kam und dass sich eben auch das Bild teilweise in der Öffentlichkeit dann verändert hat. Also das ist ja schon im 19. Jahrhundert passiert. Das ist ja ein Prozess, der da schon ein losgetreten wird. Da können wir nachher vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu reden. Aber also das Okkulte an sich ist zu der Zeit ja vielleicht auch noch ein anders belegter, deutlich anders belegter Begriff, wie wir das einfach jetzt im 20. Jahrhundert eben, wie du das gesagt hast, ne? Also, unser Bild ist deutlich vorbelasteter, sag ich mal. Ja.
Genau, wenn wir gerade die Definition von 1914 nehmen, da geht es, könnte man auch sagen, einfach um noch nicht verstandene Naturmechanismen, Naturgesetze etc. Genau, und das sind diese Sachen, auf die ich da wirklich hinaus will, weil Stichwort Mediumismus nochmals, letzte Mal meinte eure Gästin zum Beispiel, ja, das ist ja eine Frage von Frauen und vor allem eben militären Frauen und da haben sie so ein Stirnband um und sind irgendwie benebelt im Salon und so weiter, nicht? Das ist natürlich ein nettes Klischee, das auch immer wieder von ZDF-Dokumentationen etc. Fleißig kolportiert wird, aber in den Quellen sind das fast oft Männer, also vor allem die berühmtesten in der Zeit sind Männer.
Ja, das ist ein bisschen ein Strohmann-Argument. Wir haben ja konkret über Besant geredet in der Folge vor allem auch. Und unser Thema war natürlich Frauen in der Esoterik. Und da haben wir natürlich auch viele elitäre Frauen gehabt. Dadurch wurde da ne, diese, wir haben dann die Frauen aus dem Order of the Golden Dawn ein bisschen noch besprochen und eben Besant und Blavatsky als zwei sehr unterschiedliche Frauen in der Führungsriege der Theosophischen Gesellschaft in Adia. Da wollten oder haben wir jetzt nicht generell gesagt, dass alle Esoteriker benebelte Frauen sind. Ich glaube, das hat keiner, hat sie auch nicht. Da muss ich sie jetzt auf jeden Fall in Schutz nehmen.
Dann drüber, dass das vor allem eine Sache von einer Angelegenheit von Frauen sei.
Na, dass generell diese Vorstellung von, dass Frauen als besonders spirituell begabt galten dem Mann gegenüber, das war eben eine Theorie, die von einigen der Frauen in den führenden Esoterikkreisen auch vertreten wurden. Und aber auch, es gab auch Männer, die in der Zeit so über quasi Geschlechterfragen geredet haben und versucht haben, auch zu rechtfertigen, warum gewisse Dinge so sein müssen, weil der Mann eben dieses Rationalistische und die Frau dieses spirituell Begabte hätte. Ne? Also das ist eine Gedankenlinie, die es gab, dass nicht alle Esoteriker Frauen waren, ja.
Nee,
Und
Mediumisten oder Medien. Das
ah,
geht ja
okay.
hier konkret um
Medien,
Medien.
okay. Das ist nur ein konkreter, okay.
Genau.
Spannender Punkt, ja.
Das ist das Ding. Ja, schön. Dann hast du gerade schon tatsächlich wichtige Stichpunkte genannt, Order of the Golden Dawn. Dann können wir direkt dort in der Szene Leipzig weitermachen mit Crowley, Martha Künzel, würde ich vorschlagen.
Das ist eine spannende Verbindung dazu, weil zu Crowley haben wir ja letztes Jahr 5 Folgen gemacht, da müssen wir nicht viel zu erzählen, aber dass
Genau.
eben auch mehrmals nach Leipzig gekommen ist, weil er dort Kontakte hatte, hat Leipzig für mich jetzt auch nochmal interessanter gemacht als ne, einfach als Ort damals im Deutschen Reich und als eben auch Ort von einer Szene, einer Alternativen. Und ja, willst du noch mal kurz umreißen, was Crowley in Leipzig so getrieben hat?
Also ganz, ja, muss man jetzt gar nicht großartig. Er hat halt versucht, seine Orden populär zu machen und Propaganda zu machen, Werbung zu machen, so würde ich es ausdrücken. Vor allem hat er geheiratet am 16. August 1929, und zwar Maria Theresia Ferrari di Miramar in Leipzig mit Beisein des britischen Konsuls. 29, da sind wir schon ein bisschen spät. Na? Das ist nur ein Punkt, der für mich zum Beispiel zeigt, dass Crowley eben dieser Stadt und dieser Szene lange und treu verbunden war. Mal ganz allgemein.
Ja.
Ich referiere hier vor allem auf einen Artikel von Florian Illerhaus. Er hat hier in dem Sammelband eben tatsächlich über Martha Künzel und Crowley geschrieben.
Und Martha Künzel war eben, die haben in der Folge auch einmal ein bisschen genauer behandelt gehabt, eine der großen Anhängerinnen von Crowley in Deutschland, die seine Texte als auf Deutsch übersetzt hat am Anfang und eben auch an der Publikation von denen mitgewirkt hat, die aber auch ein sehr, sehr großer Hitler-Fan war und quasi versucht hat, die Ideen von Crowley und von Telemar als sehr konform mit den Ideen, mit NS-Ideologien zusammenzubringen und die auf jeden Fall eine sehr spannende deutsche Esoterikerin ist, mit der man sich vielleicht auch noch mehr beschäftigen könnte.
Genau, und sie ist eben tatsächlich auch in Verbindung, einmal von Crowley und den Geschichten hin zur internationalen theosophischen Verbrüderung, der ITV, die eben von Franz Hartmann gegründet wurde als theosophischer Verein und die in Leipzig ihren Hauptsitz hatte. In diese Richtung wird es gehen. Martha Künzel verbindet diese beiden Szenen und es gibt von Crowley auch in einem Brief eine Anweisung an sie, dass sie doch bitte aufhören soll, für die anderen, in dem Fall die ETV, Werbung zu machen. Sie soll doch bitte weiterhin für seinen Orden Werbung machen. Auch die Beider-Konferenz und solche Geschichten spielen da eine Rolle, wo sie auch schon namentlich erwähnt wird. Und ja, also hier haben wir eine nicht-elitäre Frau, die aber mit sozusagen der hierarchischen Elite okkulter Orden gut vernetzt ist, die auch aktiv ist, die hier und da ist, die allen möglichen Leuten schreibt, die sich auskennt, die eigene Bücher verfasst. Und sie hat, soweit ich weiß, keinen gesellschaftlich elitären Hintergrund. Nee, sie hat eine normale Schulbildung und sich dann aber voll reingeworfen.
War, glaube ich, dann Klavierlehrerin, oder habe ich das verwechselt mit einer anderen?
Nee, das habe ich auch so gehabt, ja.
Weil eine der anderen Ex-Frauen von Crowley war danach, nach ihrem Leben, auch Klavierlehrerin in der Schweiz. Es gibt mehrere Klavierlehrerinnen hier. Es scheint ein Beruf zu sein, der prädestiniert ist für Frauen, die nach ihrer Karriere in esoterischen Zirkeln als Pianist.
Könnte sein.
Sich ganz viele wütende Kommentare unter die Folge von Klavierlehrerinnen.
Genau, aber sie wird eben auch tatsächlich von anderen Akteuren beschrieben. Ja, Eugen Grosche schreibt mal über sie, der ist später hier bei der Fraternitas Saturni wichtig und so. Also sie fiel schon auf und unter den Akteuren ihrer Zeit und war auch immer, ihre Stellung war bekannt. So könnte man es ausdrücken. Ja, man wusste, wer das ist, mit wem sie so verbandelt ist. Und auch hier genau bei der Geschichte, bei der Gründung der pansophischen Verlagsgesellschaft zum Beispiel, auch durch Crowley, da haben wir hier eine Liste in dem Artikel und da wird auch der Drucker zum Beispiel dieser Verlagsgesellschaft ausdrücklich genannt und berücksichtigt als Anteilseigner des Verlages und der wohnt in Zeulenroda. Mhm. Also da sind wir beim Thema mal eben weg von der großen Stadt, die Weida-Konferenz. Fahr mal nach Weida, das ist kein großer Ort. Oder auch Zeulenroda ist jetzt nicht, Also man muss sagen, dass eben auch gezielt ländliche, provinzielle Milieus gesucht wurden. Die wurden auch ganz gezielt aufgesucht, nicht nur aus romantischem Interesse, weil der Wald so schön ist, sondern auch einfach, weil man da seine Ruhe hat. Und wenn ich da jemanden habe mit einer kleinen Druckerei, der auf unserer Seite ist, ey super, dann muss ich eben nicht diesen Konkurrenzkampf, den ich in Leipzig hätte oder in Berlin oder in München oder in Wien oder in Prag, aussetzen. Wir treffen uns hier, wir gehen nett wandern, wir essen was Gutes und diskutieren das Nötigste.
Und wir wählen den neuen Messias, der die Menschheit rettet. Das hast du nicht vergessen, neben den ganzen anderen Sachen. Auf der Weida-Konferenz wurde der Crowley kurzfristig als Chef Markus und Weltheiland ausgerufen. Das waren die zwei Begriffe, die mir gefehlt haben. Also Crowley wird da 1925 von einer Reihe deutscher okkulter Gruppen eben zum Chef Markus und Weltheiland ernannt, was eine unglaublich spannende und lustige, darüber mal eine Fernsehkomödie. Also eine CDF-Komödie über die Weida-Konferenz, das könnte ich mir super vorstellen. Das muss sehr lustig gewesen sein und eben gerade mit den Wanderungen zwischen Bayern dann die großen Diskussionen über Sexualmagie beim Kaffee danach. Das hat dann nicht lange gehalten. Die haben dann alle größtenteils wurde danach das wieder entzogen dass die Leute gesagt haben, Moment, wir haben uns geirrt, er ist doch nicht der Weltheiland. Aber für eine kurze Zeit war Crowley der Weltheiland der deutschen okkulten Szene dort. In
So
der
ist es.
thüringischen Miliz.
Es ging ja auch um die Nachfolge dann von ihm. Ich meine, Karl Germer wurde sein Nachfolger als Oberhaupt des OTO, als Oho des Oto, um es mal so auszudrücken.
Ja, ja.
Und er war mit Martha Künzel, sie war eng mit ihm verbunden. Deswegen wurde es nicht gern gesehen, dass sie eben auch in der ETV rummacht. Und ein gewisser Herr Henry Birwin, der taucht tatsächlich sehr häufig auf in meinen Quellforschungen. Der kannte irgendwie alle und hatte mit allen zu tun. Und er macht aus Martha Künzel sogar eine Verfolgte des NS-Regimes. Also den Mann muss man sehr, sehr kritisch.
Oh, das ist ja mal eine spannende
Biografie. Er behauptet sogar, dass sie bis, Zitat Birwin, dass sie bis zum 1. August 35 im KZ als politischer Häftling inhaftiert gewesen sei. Was aber nicht stimmt. Also vielleicht einfach eine Möglichkeit oder vielleicht ein Versuch, um sie doch noch als Opfer des Ganzen darzustellen, obwohl sie, wie du richtig gesagt hast, großer Fan von Hitler war. Und das schreibt sie auch tatsächlich in einem Brief an Birwin, nämlich 3 Jahre früher, 1928, schrieb sie ihm nämlich am 11.12. Künzel an Birwin auf Englisch, ich zitiere, "You're perfectly right when you say I can't think politically. I never cared for politics except during the First World War and then since the time of Hitler's rising. Though late enough, as it was when I began to see that Hindenburg was too old to give the helm of the Reich the necessary turn." Zitat Ende. Genau, und ansonsten eifrige Bewunderin Hitlers, hast du schon gesagt, weil wir ja gerade so kurz vor dem nach Silvester sind, habe ich hier ein sehr schönes Detail, und zwar Flo Illerhaus, der beschreibt hier eben dieses persönliche Verhältnis zwischen Künzel und Crowley. Und wir haben hier tatsächlich wunderschöne Silvestergrüße von Alistair Crowley, die ich gerne vorlesen würde. Zitat. To Martha Künzel, my dearest little sister, wishing her any best thing for this new year and with my love, Alistair Crowley. Zitat Ende.
Wunderschön. Ja, seine kleine Schwester, die seine Sachen übersetzt auf Deutsch. Und
so,
die,
ist es. Ja. So ist es. Und ja, sie hat halt Hitler auch als ihr magisches Kind bezeichnet. Das ist der Punkt. Ja, ist halt die Frage, was ein magisches Kind. Na?
Da hatten wir in der Crowley-Folge die mehrere Versuche und ja auch mehrere Ideen. Also diese Idee, magische Kinder mit Sexualmagie zu erzeugen durch den Sexualakt, durch die Energien, die da freigesetzt wurden. Mhm. Das war ja auch bei Telema sehr wichtig. Genau, aber wenn Hitler als magisches Kind, das erinnert mich an die Frau, die ich neulich auf Instagram gesehen habe, die in der Türkei lebt und der Meinung ist, dass Trump ihr Sohn ist, ihr magischer, und die sich irgendwie für ihren magischen Sohn, für diese Venezuela-Geschichte entschuldigt hat, was es die türkischen Nachrichten geschafft hat und auf meinen Instagram-Feed.
Ja, das, naja, vor allem ist es spannend, wenn die Mütter dann jünger sind als die Söhne und
ach,
ja,
mit den
ich denke, es geht darum, glaube ich, dass das wirklich geistig zu verstehen ist und nicht es um Hitlers Körper geht, sondern dass sie durch ihre Magie dafür gesorgt hat, dass jetzt der richtige Geist im richtigen Körper wohnend in Deutschland aktiv ist. Ich glaube, so ist das gemeint. Aber ja, müsste man sich mal tiefer mit beschäftigen.
Ja. Die hat sich auch mit Savitri Devi großartig verstanden. Ich weiß nicht, ich habe nichts über Treffen verstanden, aber Savitri Devi und Martha Künzel gemeinsam bei einer Runde Kaffee stelle ich mir unglaublich wild vor, was da für Theorien über Hitler so zutage kommen würden. Ja,
ja, vor allem, wenn, ja, vielleicht hat er sogar zwei spirituelle Mütter.
Ja, wenn auch zwei, also Jesus auch einen Zwilling hatte, wie bei Steiner, dann kann doch auch Hitler noch einen Zwilling haben.
Mit Horen von 9 Müttern, oder?
Die magischen, ja, genau.
Horen von 9 Müttern, so ist es. Ja, siehst du, altarischer Mythos, wunderbar. Naja, die Arbeit, den Artikel, den ich und Johann Falk hatten, der bezieht sich eben tatsächlich mit den anderen Parts, das heißt hier konkret der internationalen theosophischen Verbrüdung mit ihrem Chef Hermann Rudolf und aber auch Hugo Vollrath. Das sind so die beiden Akteure, mit denen ich mich beschäftigt habe. Johann Falk hat sich dann nochmal mit Steiner beschäftigt, der in der Zeit in Leipzig auch eine Rolle spielt und der gerne auch der Nachlassverwalter von Franz Hartmann wäre und der neue Oberrosenkreuzer. Aber da kam Hugo Vollrath zuvor und also es war, was zwischen den Jungs abgegangen sein muss, es ist auch wild umstritten. James Webb, sogar die englische Forschung, ist darauf aufmerksam geworden, auf den Streit. Aber wohl falsch datiert. Dr. Wirbel hat das nochmal anders datiert. Gut geschenkt. Aber dieser Konflikt ist auf jeden Fall bekannt, auch in der Forschung. Und den könnte man sich nochmal genauer anschauen. Auf den will ich heute nicht hinaus. Steiner möchte ich absolut ausklammern. Das würde sonst wirklich den Rahmen sprengen. Ich möchte tatsächlich jetzt über Hermann Rudolph und Hugo Vollrath kurz sprechen. Denn über Hermann Rudolph findet man bei Wikipedia die klassischen drei Zeilen, die nicht viel aussagen. Und da wird einem erzählt, oder da wird es ein bisschen so dargestellt, na ja, die Gestapo löste seinen Verein auf, er wird quasi als Opfer des Regimes hingestellt. Und das habe ich anders gefunden. Aber wir fangen mal vorne an, wir fangen mal im Jahr 1865 an in Eibau. Da wird Hermann Rudolph geboren. Und wie gesagt, es geht jetzt um die Nachfolge von Franz Hartmann und die Internationale Theosophische Verbrüderung. Martha Künzel ist der Mitglied und Chef ist eben der Herr Rudolph. Er wohnte in Reugnitz bei Leipzig in der Wurzener Straße 13-2 und er kommt im Jahr 1898 in die Polizeidienststelle. Sein netter bürgerlicher Charakter, ein Realschullehrer mit Brille und so weiter, ordentlich gepflegt.
Und seine Eltern waren Weber, wenn wir die ganze Zeit über diese, also das habe ich auf jeden Fall im Wikipedia-Artikel gelesen, dass er eben aus diesem Weber-Milieu kam. Wenn ihr euch meinen guten alten Film anschaut, dann empfehle ich die Weber. Das ist lohnenswert für einen Samstagabend. Aber genau diese Weber-Aufstände und die generell so, als Weber war man definitiv nicht oben in der Gesellschaft. Da war man ganz
Definitiv nicht.
unten. Und da war man im Endeffekt die Vorform von einem ausgebeuteten Fabrikarbeiter. Man war ausgebeuteter Heimarbeiter. Und ja, also dafür, also so, um das Milieu nochmal ein bisschen zu erwähnen, aus dem er auch kommt. Realschullehrer klingt immer schon so gut bürgerlich, ne?
Ja,
Ja.
richtig. Danke, dass du das nochmal ergänzt hast, Johannes. Genau, der Mann hatte eben selber eine Bildungskarriere hingelegt, aber es wäre total verfehlt, ihn jetzt als Elite zu bezeichnen. Auch wenn er Chef dieses Vereins ist, der Internationalen Theosophischen Verbrüderung. Ja, dieser Herr Rudolph, der kommt also am 28.11.1898 zur Polizei in Leipzig, um etwas anzumelden beim Polizeiinspektor Forstenberg. Und zwar, Zitat, die Theosophische Gesellschaft Deutschlands, Sitz Leipzig, ist die deren geschäftsführende Sekretär, Lehrer an der 9. Bürgerschule, Hermann Rudolph, sich erklärte, neu gegründet wurden. Zitat Ende. Wichtig ist hier, dass dieser Verein als eine rein geistige Gesellschaft angesehen wird, die sich absolut nicht mit öffentlichen Dingen beschäftigt. Zitat, die Gesellschaft will sich jeder Tätigkeit in der Öffentlichkeit enthalten und alles vermeiden, was jetzt eine Vereinigung, deren Zweck tief auf öffentliche Angelegenheiten beruhe, charakterisieren könnte. Zitat Ende. Also, er erklärt doppelt und dreifach, dass dieser Verein, den er jetzt gründet, den er jetzt anmeldet bei der Polizei, dass der niemals unter keinen Umständen irgendwie was mit der Öffentlichkeit zu tun haben möchte. Deswegen sich der Polizist erst mal fragt, warum meldest du das dann an?
Überhaupt an. Ja,
Ja,
also
genau.
das ist schon lustig zu sagen, hier, ich melde ganz offiziell etwas, mit dem ihr nie zu tun haben werdet. Keine Angst, ihr werdet niemals von mir
Niemals.
hören. Hier ist mein offizieller, ich hätte gern einen Beleg für meinen Geheimverein. Das
So
ist
ist es.
ein unglaublich deutsches Vorgehen, zu sagen, ich gründe eine Geheimgesellschaft, na, wo melde ich die denn jetzt am besten an? Ja.
Bei der Polizei, ja. Und tatsächlich, Freimaurerlogen stehen im Adressbuch. Hey, also so. Doch, das hat Tradition. Und zwar kommt das wirklich aus dem 18. Jahrhundert, als es eben scharfe Repressionen gab der Fürsten gegen Geheimgesellschaften, außer gegen die, die angemeldet waren. Und seitdem macht man das. Das ist wirklich alte, okkulte Tradition. Wenn du eine Geheimloge gründest, gehst du bitte zum Ordnungsamt oder Polizei und meldest die an.
Irgendjemand muss ja auch die Müllsteuer bezahlen.
So ist
50
es.
Euro. Ich meine,
So ist es. Das sind alles solche Fragen. Genau. Also das ist schon mal sehr putzig, vor allem weil 6 Jahre später, 1911, Herr Rudolph wiederkommt und diesmal aber den öffentlichen Bundestag der Theosophischen Gesellschaft Deutschlands anmeldet.
überhaupt nicht öffentlich.
Nein, gar nicht.
Ach so.
Ja, und da wird die Polizei schon ein bisschen misstrauisch. Genau. Rudolf selber war nämlich von 1904 bis 1908 im Vorstand der Theosophischen Gesellschaft in Leipzig, sozusagen die größte Regionalgruppe der Theosophischen Gesellschaft in Deutschland. Angebunden an die Adyar-Geschichte, darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Unterstützerin war unter anderem Wally Krabbe, aber man hatte auch gute Verbindungen zum Verlagshaus Altmann und so weiter. Um was geht es da inhaltlich? Also bis 1911, die Polizei registriert zwar, dass sich diese, ach so, private Verein jetzt einen öffentlichen Bundestag anmeldet, findet das aber nicht weiter komisch. Und 1911, da kriegen wir einen Eindruck darüber tatsächlich, um was es da geht, denn die Polizei fängt langsam an, diese Veranstaltung zu überwachen, zumindest sich die Vorlesungspublikation, die Werbung quasi anzuschauen und die zu den Akten zu legen. 1911 meldet Rudolf mehrere Vorträge an. Unter anderem im Februar 11, Zitat, die soziale Frage, Ursache und Lösung im Individuum. Oder am 4. Juni, Zitat, die Aufgabe der arischen Rasse in der Entwicklung der Menschheit. Zitat Ende. Wir haben also eindeutig öffentliche Themen. Wir haben gesellschaftliche Themen, wir haben die Rassefrage tatsächlich im ariosophischen Sinne dabei.
Das ist ja schon quasi politisch, wenn man eine öffentliche Veranstaltung organisiert und dann darüber redet, wie man jetzt verschiedene gesellschaftliche Fragen im Inneren oder im Äußeren lösen kann. Viel politischer wird es nicht, denke ich, oder?
Ja, dachte ich mir auch so. Und das fällt eben auch der Polizei auf. Und dann passiert der Erste Weltkrieg. Und in dem Moment dreht die Polizei durch, so möchte ich es mal sagen, weil auf einmal werden diese ganzen Sachen, oh, sie sind mit England angebunden, das war egal. Auf einmal ist England der Feind. Also auf einmal wird das Ganze richtig politisch. Sie merken nach 20 Jahren, wen sie da in der Stadt haben. Ja, aber eben durch die politischen Umstände hat sich das jetzt gedreht. Ja, es war 2 Wochen vorher, wäre alles okay, wenn man Verbindung nach England hat. Gar kein Aufhebens darum. Jetzt wird das auf einmal sozusagen anders bewertet.
Und dann werden sie verboten im Ersten Weltkrieg oder
Naja,
müssen sie
naja,
weiter
naja.
existieren?
Ja, das ist genau die Frage. Sie werden erstmal überwacht. Das ist schon mal das Allererste. Verboten wird die ganze Zeit nicht. Sie werden erstmal überwacht. Und zwar wird auch beschrieben, diese Versammlungen, Zitat, sind bisher nicht als Versammlung betrachtet worden, für die die Auskunftsbestimmungen des Religionsausübungsgesetzes Geltung haben. Also auf einmal werden sie als religiöse Gruppe wahrgenommen, mit öffentlichen Bezügen und Verbindungen zum Feind. Und jetzt fängt die Polizei quasi im Nachhinein an zu verstehen, was hier eigentlich wirklich gelaufen ist, schon seit 98 immerhin. Und dann im selben Jahr, 23. Oktober, da gibt es dann den ersten Überwachungsbericht. Und zwar geht es um eine Veranstaltung in der Blumengasse 12. Die ist im Dämmerlicht gehalten. 60 Personen beiderlei Geschlechts, dick unterstrichen, sind anwesend. Bilder von Blavatsky und Hartmann schmücken den Raum. Und das Vortragsthema ist Theosophie und Islam.
Oh.
Das ist super, denn man ist ja mit dem Osmanischen Reich verbündet. Das findet der Polizist super. Das ist auch überhaupt nicht anrüchig. Im Gegenteil, findet er sehr
Der
homophobisch.
Kaiser Wilhelm hat sich ja als Schutzherr aller Muslime ausgerufen und es gab diese Flugblätter, wo quasi deutsche Geheimagenten von Afghanistan über Pakistan versucht haben, den Aufstand gegen die Engländer zu instigieren, indem sie, es gibt so schöne Flugblätter, wo eben draufsteht, dass Kaiser Wilhelm als Schutzmacht aller Muslime den Dschihad gemeinsam mit Anna ausgerufen hat und quasi der große Dschihad gegen die Ungläubigen jetzt vom Osmanischen Reich, die ja natürlich auch Medina und Mekka kontrolliert haben zu der Zeit und quasi auch als Schutzmacht des Islams sich selber dargestellt haben. Und damit hatte man diese große Hoffnung, dass man eben von Marokko bis nach Pakistan, bis nach Indien große Aufstände instigieren könnte. Was am Ende nicht funktioniert hat, es gab so ein paar hundert Jungs, die irgendwie im Südiran rumgerannt sind und versucht haben, Ölfelder anzuzünden, aber da wurde nichts groß draus. Aber genau, also in diesem Rahmen ist quasi der Islam der große Verbündete der Deutschen im Ersten Weltkrieg und das wird so ein bisschen, ja, das wird gern in der Geschichtserzählung gern so ein bisschen vergessen, habe ich den Eindruck, dass da eben auch propagandatechnisch ganz stark in dieses Horn geblasen wurde von offizieller Stelle. Ja.
Das Problem ist jetzt für die Polizei, der junge Beamte, der das überwacht, der findet das alles relativ harmlos, ne? Aber er merkt, das ist eine religiöse Geschichte. Wir sind hier tatsächlich am 21. Januar 1916 und er vermerkt am Ende seines Überwachungsprotokolls, die ETV sei, Zitat, eine Sekte, die nach Paragraph unleserlich Absatz 21 des Gesetzes vom 20. Juni 1870 staatliche Genehmigung weder beantragt noch erhalten habe. Zitat Ende. Und so ist in knapp 20 Jahren tatsächlich von einem Verein, der niemals nicht und unter keinen Umständen irgendwas mit Öffentlichkeit zu tun haben möchte, über einen Verein, der jetzt doch dummerweise einen öffentlichen Bundestag anmeldet, bis 1916 eine religiöse Sekte geworden, die sich aktiv zu gesellschaftlichen, politischen und religiösen Themen äußert.
Ganz schön
Aber
heran.
eben sehr schön, diesen Wandel können wir eben hier an diesen Polizeiprotokollen wunderbar nachvollziehen, ja. Wobei sicherlich der Erste Weltkrieg da eine Rolle spielt. Angenommen, er wäre nicht in der Form passiert. Wer weiß, wie sich das getan hätte. Aber durch das Thema Islam zum Beispiel wird der religiöse Charakter deutlich, auch für einen Polizisten. Also,
Ja.
ja, das finde ich eine super spannende Entwicklung, die wir hier ablesen können. Und ansonsten, ja, und dann ist die religiöse Perspektive klar. Dann werden die Veranstaltungen nicht als Veranstaltung beschrieben, sondern als Gottesdienst. Zitat, mit Kerzenmeister, blauem Stoff, Harmoniumvorspiel, Wechselreden von Meister, Lehrer, Schüler, geführter Meditation und Aufnahme neuer Mitglieder.
Eigentlich das Vertraute aus dem Gottesdienst. Du hast die Musik, du hast das Ritual, du hast Leute, die durch das Ritual führen. Ja, es ist ein Gottesdienst.
Genau, ja, genau. Der begreift das als Gottesdienst und so ist es. Ja, Hermann Rudolf, ja, die ETV, die wurde dann von der Gestapo eingestellt, um es mal so auszudrücken. Ja, also die Gestapo beschlagnahmt ganz konkret bei Herrn Rudolf 1935 Sachen und möchte eine endgültige Stellungnahme haben. Ja, und unser Bürgerschullehrer, der erklärt der Gestapo folgendes. Er, Zitat, steht völlig auf dem Boden des Nationalsozialismus und ist ein freundlicher Bekenner desselben. Er hat sich 1933 sofort in Dankbarkeit und Verehrung zum Führer Adolf Hitler bekannt, nachdem er seit 35 Jahren die religiöse Idee der geistigen Einheit des Volkes und der Menschheit in Schriften und öffentlichen Vorträgen vertreten hat. Zitat Ende. Und das I aus internationale theosophische Verbrüderung, das hatte er schon selbst 1933 in voller Loyalität gestrichen.
Das international, ja, natürlich. Der Internationalismus, ja, das ist natürlich nicht mehr so populär. Und die Verbrüderung. Die Verbrüderung ist okay, solange sie nicht international ist, sagen wir so.
Deswegen, bei Wikipedia steht, die Gestapo hat den Verein platt gemacht, stimmt, ist richtig. Aber dass er das eigentlich trotzdem ein überzeugter Nationalsozialist war, kommt nicht raus. Und das verzieht die Perspektive. Weil wenn ich 1916 schon über die Großartigkeit der arischen Rasse philosophiere, dann bin ich wahrlich früh dran, nicht? Also,
Wenn ich Ariosophen bei mir einlade, genau, vor dem ist also so, oder 1916, ne? Also 1911 schon die ersten zwei ariosophischen Vorträge drin habe. Also da, ja, da ist es jetzt nicht so weit zu sagen, ich bin überzeugter Nationalsozialist.
ja.
Ja.
Also er fühlte wahrscheinlich auch gar nicht, also ja, im neuen NS-Staat konnten ja seine Sachen alle irgendwie, oder er fühlte sich dem einfach verbunden. Wir haben einen zweiten Akteur, also wir könnten sagen, aha, Rudolf hat sozusagen die institutionelle Seite von Hartmann der ETV übernommen und in eine ariosophische Richtung geleitet. Das kann man klar sehen. Jetzt geht es aber auch quasi um das rosenkreuzerische und auch persönliche Erbe von Herrn Hartmann. Und da haben wir eben einmal Rudolf Steiner, aber auch den berühmten Hugo Vollrath. Und Hugo Vollrath, der ist vor allem dadurch berühmt, dass er in der Forschung ja als windiger Charakter dargestellt wird. Das Ding ist, eigentlich kann ich das nicht machen. Ich kann jetzt historisch nicht sagen, der Typ ist ein Schurke, wenn ich es nicht eindeutig beweise. Also selbst wenn er mehrere Straftaten begangen hätte, wäre das nicht meine Wortwahl. Ich drücke es einfach mal so aus. Ja, ja, ich lese mir den ersten Satz vor. Hugo Vollrath, der Buchhändler Dr. Hugo Vollrath, alias Walter Heilmann, alias Johannes Walter, geboren in Leutsch bei Zeitz, gestorben 1943, war ein Akteur in der völkischen Richtung der Theosophie, der sich durch den Kontakt zu dem berühmten Vorsitzenden wie Hartmann und seiner eigenen rosenkreuzerisch orientierten Organisation von der Adja-Richtung zu emanzipieren versuchte. Zitat Ende. Genau, damit habe ich das Wichtigste versucht, einleitend mal zusammenzufassen. Also Vollrath war auch Mitglied der Deutschen Theosophischen Gesellschaft, ganz klassisch. Und 1908 tritt er dann aus der DTG aus. Ja, entweder gab es da schon einen Streit mit Steiner oder erst 1912. Das ist alles relativ unklar. Möchte ich mich jetzt auch nicht festlegen. Wichtig ist, dass er nach dem Tode Hartmanns tatsächlich sein Erbe annehmen möchte und vor allem auch diese theosophisch-rosenkreuzerische Sache für sich kapern möchte. Ich drücke es mal so aus. Und 1914 hat er dann eben sein eigenes Verlagshaus. Er ist vorher Verlagsbuchhändler für verschiedene theosophische Verlage. 1914 hat er dann sein eigenes Verlagshaus mit einer eigenen Zeitschrift. Theosophie heißt sie. Und wo er steht im Ersten Weltkrieg, das wird ganz deutlich. Und vor allem haben wir hier die Verbindung von Krieg und Rosenkreuzerei. Auch interessant, habe ich so noch nie entdeckt. Aber ich lese einfach mal kurz vor, Zitat 1914. Es gilt euer Sein oder Nichtsein. Es gilt jetzt, der Menschheit zu beweisen, dass deutsche Kultur nicht umsonst auf Erden seine Spuren eingegraben, ja, dass am deutschen Wesen soll einst die ganze Welt genesen. Oder auch weiter, Frieden schaffen durch Waffen, auch eine geile Formel. Frieden schaffen durch Waffen.
Sehr oder cool.
Ja, wunderbar. Oder auch der letzte Abschnitt, du großes deutsches Volk, zeige uns, dass du innere Stärke besitzt und genug große Männer, die bittere Leiden umwandeln können in lauteres Gold. Also er benutzt tatsächlich diese alten alchemistischen Metaphern für einen Umwandlungsprozess des Krieges, den er quasi als große Transformation begreift. Das ist halt auch eine Perspektive. Ich sag's mal so. Für ihn bedeutet nämlich die Brücke von Mensch zu Mensch, wie es die Theosophie lehrt, vor allem die Brücke von Deutschen zu Deutschen. Das ist ganz wichtig. Zitat, er stürmt die Höhen reiner Menschlichkeit, wenn auch unter großen Opfern. Wir müssen sie erstürmen und wir werden sie erreichen. Das ist unsere neue Religion, die unsere innerste Aufgabe zur lebendigen Gestaltung bringt. Zitat Luther, und wenn die Welt voll Teufel wäre, ich wollte sie doch bezwingen. Und Luther hat sie bezwungen und so müssen wir siegen. Das ist unsere Losung. Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. Wir Deutsche fürchten Gott und sonst niemand in der Welt. Ja, und bei diesem sympathischen Herrn, der gründet 1917, macht er etwas, wo ich sage, okay, das grenzt an Betrug oder Irreführung. Das würde ich zum Beispiel so einsetzen, denn er gründet die Theosophische Gesellschaft. Moment, die gibt's doch schon.
Mal wieder?
Ja, aber er gründet die Theosophische Gesellschaft, Hauptsitz Leipzig. Das heißt, er kann seine Visitenkarte sagen, hey, ich bin Chef der Theosophischen Gesellschaft mit dem Hauptsitz in Leipzig. Es ist aber nicht die Theosophische Gesellschaft, es ist auch nicht die Deutsche Theosophische Gesellschaft und so weiter. Also das ist natürlich, er möchte den Namen für sich beanspruchen, er möchte das ganze Marketing, was schon gelaufen ist, in den letzten 20 Jahren voll auf seine Mühlen lenken. Ja, deswegen nennt er seine Zeitschrift auch Theosophie. Das ist der Punkt, der jeweils als Betrug vorgeworfen wird. Ja, wir kennen das vielleicht auch aus dem modernen Kapitalismus, wo Sachen ganz ähnlich klingen. Oder es ist halt kein geschützter Markenbegriff.
Das erinnert mich an so YouTube-Kanäle, die einfach eins zu eins die Videos von anderen Leuten kopieren und sich selber in den Thumbnail reinschneiden. Und eigentlich nur inhaltlich genau das Gleiche machen und sagen, dieses Video hat schon mal gut funktioniert und hat da 3 Millionen Leute erreicht, da schaffe ich doch bestimmt auch 3 Millionen mit. Und das ist ja heute im Zeitalter des Internets auch wieder sehr gängig, dass man oft Webseiten hat, die sich ähnlich klingen und dann doch nicht ganz. Eigentlich ist es ein Phishing-Angriff.
Ja,
Also so
würden Sie
ein
heute so
bisschen
nennen, genau, ja, richtig,
falsche
genau.
PayPal-Seite aufziehen und da die Daten runterholen und vielleicht noch ein paar Leute, die eben Mitglied der Theosophischen Gesellschaft werden wollen, abgreifen, weil die melden sich dann automatisch bei einem. Warum
Genau.
Arbeit in den neuen Begriff stecken, wenn wir den einfach kapern können? Außerdem war die Theosophische Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt 1917 ja schon mehrfach gespalten. Es gab ja schon die Theosophische Gesellschaft ADIA, die Theosophische Gesellschaft Amerika, dann gab es die Internationale Verbrüderung, also da gab es ja für Theolo die Theo also Theosophische Internationale Verbrüderung. Das heißt, wir haben ja schon ganz viele Untergruppen. Wir haben die Anthroposophie, die, also da. Es gibt ja schon ganz
Ja
viel
gut,
Bewegung.
das muss man Steiner zugutehalten. Er hat seinem Ding wenigstens einen neuen Namen gegeben.
Ja,
Jeder
genau,
wusste,
aber
das ist das
guck.
Steiner-Ding. Das ist das Steiner-Ding. Jeder wusste das.
Ja, das stimmt, aber er hat natürlich auch den
Niemand.
Großteil der Mitglieder aus dem alten Verein mitgenommen und gesagt, so,
Ja, da
läuft
hat man
jetzt.
inhaltlich alles geklaut.
Genau.
So.
Ja,
Aber
ja.
er hat dem Ganzen einen neuen Namen gegeben.
Und natürlich dann auch mit seinen ganzen Vorträgen eine neue Richtung. Ich meine, was er dann später alles sich noch so überlegt hat, kam oder gesehen hat, kam natürlich auch noch alles mit rein aus seiner Wissenschaft. Ich weise wieder darauf hin, dass Wissenschaft im steinerschen Sinne ist alles, was er weiß und nichts mit sonst mit Wissenschaft zu tun hat.
Auch was
Also,
er schaut, ganz
genau,
wichtig.
also was er schaut, das weiß er und das ist dann die Wissenschaft. So,
Das ist auch
ganz.
die Wahrheit. Ja, und bei diesem sympathischen Herr Vollrath arbeitet ein junger Redakteur 1920. Das ist der Freiherr von Sipp-Bottendorf. Und die sind sich auch weiterhin wunderbar brüderlich, ariosophisch verbunden. Die mögen sich wirklich dolle. Und die halten auch in den 20ern weiterhin Briefverkehr. Und das ist interessant, Vollrath wird erst in den 20ern durch die Polizei überwacht, weil er eben wohl mit politisch radikalen Leuten rumhängt und eben in der Weimarer Republik Ariosophie politisch vor allem verstanden wird und nicht wie vorher irgendwie als religiöse Schwurbelei, wie bei Rudolf. Da sehen wir es, ja. Also die Polizei sagt jetzt nicht, oh, ihr haltet einen Gottesdienst, das ist denen vollkommen egal, die wollen wissen, mit was für Rechtsradikalen in München du rumhängst, wie du. Mit der und so weiter. Ja, das ist entscheidend. Und er hat aber auch bei Frauen, das Thema hattet ihr sehr schön letztens behandelt, dass es da eben auch viele weibliche Akteurinnen gab. Und er zum Beispiel, er hat Briefverkehr lange mit einer Adeptin und sie schreibt ihn dann aus der NS-Zeit, kurz nach der Machtübernahme, Zitat: Der Staat lässt seine Jugend heute so erziehen, wie die Rosenkreuzergesellschaft ihre Mitglieder, also seine Rosenkreuzergesellschaft, ja. Das Ding ist eben Vollrath, ja, was haben die Rosenkreuzer jetzt hier zu suchen? Naja, Hartmann, der hat sich wohl mit Rosenkreuzerei beschäftigt, das galt auch als ehrwürdig und alt und mysterienhaft und so weiter. Und er wollte nicht nur das Erbe Hartmanns für sich reklamieren, sondern eben auch die Deutungshoheit über diese Rosenkreuzerei. Bei dem Thema werde ich beim nächsten Mal noch was erzählen. Aber hier geht es eben darum, dass er seine Theosophie als Rosenkreuzerei verkauft hat. Wir hatten das ja schon bei der Rede 1916, ja, wo der Schmerz dann in lauteres Gold verwandelt wird und so weiter. Und ja, bei dieser Anhängerin erscheint die NS-Bewegung genauso als die Verkörperung dessen, was Herr Vollrath schon immer gepredigt hat. Wunderbar, vielen Dank, Hugo. Ja, genau das habe ich mir schon immer gewünscht. Und jetzt kann es ja richtig losgehen. Allerdings, sein alter Freund Sibottendorf, der sieht das überhaupt nicht so. Also für Sibottendorf sind die Nazis viel zu materialistisch. Das geht überhaupt nicht. Die sind überhaupt keine richtigen Mystiker. Die haben vom Geist keine Ahnung. Er schreibt nämlich 1934 im Oktober, am 29. Oktober, schreibt Sibottendorf an seinen alten Freund Vollrath: Als wir 1918, 19 an die Sache gingen, und verweist natürlich auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als Sibottendorf bei ihm in Leipzig junger Redakteur war, wo sie vor Ideen sprudelten, jetzt kann die neue Weltrevolution passieren und so weiter. Daran erinnert er ihn. Und zu der Zeit ist Sibottendorf noch nicht in der Türkei. Zu der Zeit ist er Ritter des kaiserlichen Konstantinordens. So unterschreibt er zumindest den Brief. Also man kann ja auch Mitglied in einem katholischen Ritterorden sein.
Ich meine, er war ja eigentlich auch Adam Glauer. Und der Rudolf von Sibottendorf ist ja schon quasi sein Künstlername. Er ist ja einer von denen, die sich selber, einer von den vielen, sage ich jetzt mal, die sich selber dann geadelt haben, einfach die aus diesem Bürgertum kamen, die aber eigentlich auf diese lange Linie zurückverweisen wollten und eben das rückwirkend auch als rechtfertigen nutzen konnten, warum sie führend sein sollten, ja,
Genau,
weil
das
sie
ist
da
der
eben.
Punkt. Genau, das ist der Punkt mit dem Namen und dem Adel. Und da sind wir wieder beim Thema Elite. Aber ich gehe eigentlich auf das Religiöse hinaus. Das ist die Zeit, wo er noch kein Muslim ist. Da ist er noch
So
katholisch.
rum, okay. Ah,
Genau.
ja.
Also er macht ja auch religiös etliche Wandlungen durch und Theosophie und Islam.
Ja,
Genau.
ich verweise auf unsere Folgen zu Guénon, René Guénon, der das ja auch gemacht hat von den Traditionalisten, der ja auch zwischenzeitlich mal bei verschiedenen Freimaurerlogen war und alles probiert hat und dann am Ende in Kairo als Muslim das Ende seines Lebens verbrachte, ja.
Genau, und wir sind bei diesem Brief eben an Vollrath, weißt du noch, 1918, 19, wir sind im Jahr 34 und es ist kurz nach der Machtübernahme und Sibottendorf schreibt ganz offen über seine Kritik am NS-System und ich zitiere aus diesem Brief an Vollrath, Zitat, denn die Lehre vom Blut zur Grundlage einer neuen Religion machen zu wollen, heißt nichts anderes als Materialismus in anderer Form zu lehren. Und der liebe Gott wird schon sorgen, dass sie den Kurs nicht gen Himmel richten. Zitat Ende.
Das erinnert mich an Julius Evola, dem der Faschismus ja an sich auch zu
Noch
pöbelhaft war, der
schlimmer.
eben auch diesen eingeweihten Orden von alten Aristokraten wollte, die mit Okkult geschult, der quasi die Menschen nach oben führen zur nächsten Stufe, anstatt diesem pöbelhaften Massenideologie des Faschismus, der sich ja viel mehr auf ehemalige Veteranen verlässt, wie auf die Elite oder auf die untere Mittelschicht und ihre Unzufriedenheit, wie auf den elitären Aristokraten. Ja.
Ja, vielleicht könnte man tatsächlich diese ganzen Geschichten und auch um den Kreis wieder zum Anfang zu schließen, so zusammenfassen. Es geht, Okkultismus ist weniger in der Zeit oder in dem Milieu ein Phänomen der Oberschicht, aber im Okkultismus wird sozusagen Elite und Oberschicht ganz oft konstruiert. Das ist es. Also die Szene selber, da gibt es dann Leute, die sich eben hier, ja, wie Sibottendorf selber Adelstitel geben und so. Es hat eine Anziehungskraft für die Leute, aber es ist religionssoziologisch betrachtet nicht unbedingt der Fall.
Ja.
Vielleicht könnte man Elite als Narrativ im Okkultismus, so könnte man es vielleicht umschreiben. Ja, es ist ein wichtiges, Elite ist ein wichtiges Narrativ in der Szene und auch über die Szene, aber es ist nicht wirklich so elitär, wie man oft denkt.
Es
Irgendwie.
dekonstruiert sich dann oft, wenn man sich anschaut, ist das ein echter Adelstitel oder wer war denn, ne, wie
Genau.
lief denn die Biografie tatsächlich im Detail ab? Ja.
Ja, sehr schön. Ja, soweit tatsächlich zu den Auskünften aus Deviantes Leipzig. Wir haben jetzt die wichtigsten Personen und Themen, glaube ich, durch. Vielleicht können wir einen kleinen Teaser für die nächste Folge machen.
Ja, was hast du in der nächsten Folge mit uns vor? Wir wollten, ja,
Ja, genau,
wir
ganz
wollten einen
kurz.
Perspektivwechsel machen. Wir wollten tiefer einsteigen. Wir haben uns jetzt ganz viel Leipzig angeschaut und ein paar Verweise auf die Provinz gemacht, und wollten jetzt im nächsten eigentlich mal in eine tiefere Biografie einsteigen, an der du sowieso gerade arbeitest und die sich ganz gut anbietet, um das eben zu illustrieren.
Genau, und zwar geht es um einen Mann, der hieß Karl Kiesewetter und stammte aus Meiningen in Südwestthüringen. Und ja, er ist tatsächlich Historiker in diesem theosophischen, okkulten Milieu Ende des 19. Jahrhunderts. Und er schreibt eben große Übersichts- und Grundlagenwerke, könnte ich es mal sagen, über europäische Magie, Okkultismus. So ein Werk wie Die Geheimwissenschaften und so. Und da geht es tatsächlich ganz klassisch, könnte man sagen, um eine Kulturgeschichte der Esoterik. Er hat es selber so genannt. Und er ist tatsächlich Vorläufer von uns beiden Forschern hier auf dem Gebiet. Also er beschreibt das Ganze tatsächlich religionshistorisch, soziologisch, psychologisch. Was ist Esoterik? Was ist Okkultismus? Und er nimmt halt vor allem klassische Quellen. Das zeichnet ihn aus. Und ja, er war Mitglied in der Theosophischen Gesellschaft ungefähr ein Jahr lang bei der Loge Germania. Aber er blieb dieser Szene quasi weiterhin als Autor treu, tatsächlich bis zu seinem Tod. Und Ich bin während meines Studiums über ihn gestolpert, eben weil er so tolle Übersichtswerke gemacht hat. Und was vor allem auffällt, er ringt um Neutralität. Also das 19. Jahrhundert ist ja wirklich berühmt dafür, alles Mögliche gerade historisch zu bewerten. Er versucht das ganz radikal zu vermeiden. Und wenn er es nicht kann, lässt er es weg. Das zum Beispiel das Thema Freimaurerei taucht bei ihm null auf, gar nicht, obwohl es mit all den Themen zu tun hat. Aber er lässt es einfach komplett weg. Ja? Was er aber macht, ist eben Übersichten zu geben über, was haben wir hier? Geschichte der Alchemie. Von den Anfängen der Alchemie bis zum Mittelalter. Verschiedene Methoden, Personen werden hier dargestellt. Eben Bibliografien ohne Ende. Er hat eben ganz mühsam zusammengetragen, welche Schrift haben wir überhaupt von Basilius Valentinus und so. Ja. Und tatsächlich Astrologie, Orakelkünste. Und da kommt man eben von der Antike bis in die Jetztzeit, also bis ins 19. Jahrhundert tatsächlich. Über Hexerei hat er etliche Kapitel geschrieben. Genau. Und somit gilt er eben quasi als der, ja, Historiker auf dem Gebiet. Dann habe ich überlegt, okay, wie groß war die Auflage, wie bekannt war er? Und bei Wouter Hanegraaff, der unter anderem in Amsterdam sich lange mit der Devianzforschung beschäftigt hat, da findet man tatsächlich auch den Hinweis auf Kiesewetter. Und zwar auch beschreibt er auch die Bedeutung dieses Autors für die deutsche okkulte Szene Ende des 19. Jahrhunderts, weil den fast jeder im Wandschrank hatte, so ungefähr als Nachschlagewerk. Aber über ihn selber nichts bekannt ist.
Mhm.
Und das ist eben auch Wouter Hanegraaff aufgefallen. Wie kann es sein, dass jemand, der vergleicht ihn mit A.E. White, immerhin im englischsprachigen Raum, der wirklich ein Name ist. Und wie kann es sein, dass so jemand im deutschsprachigen Raum quasi existiert hat und seine Werke, aber wir über ihn nichts wissen? Ja. Und die Frage habe ich aufgegriffen und tatsächlich die erste Biografie über Karl Kiesewetter geschrieben in den letzten Jahren. Die wird nächstes Jahr veröffentlicht. Soweit ist die Druckversion fertig. Genau, auch in einem wissenschaftlichen Fachmagazin. Also wirklich als klassische biografische Regionalstudie. Denn wir teilen dieselbe Heimatstadt. Ich komme tatsächlich auch aus Meiningen, so wie Karl Kiesewetter. Und deswegen hatte ich da so ein besonderes Interesse. Er liegt auf dem Friedhof begraben. Auch die Frage um seinen Tod, das Grab und so, das wird dann alles auftauchen. Aber wir haben hier eben einen Akteur, der zur Mittelschicht gehört. Ja, wie die meisten. Also er passt soziologisch absolut ins Bild. Er gehört zur Mittelschicht. Er ist vor allem Autodidakt in weiten Strecken. Er muss seine Schulkarriere abbrechen. Und dann fuchst er sich eben in diese Themen rein und sucht eben auch Anschluss an dieses Milieu. Er ist eben auch mit Leipzig vernetzt. Sehr viele seiner Werke erscheinen in Leipzig, bei Max Spohr zum Beispiel im Verlag. Und er macht hier und da eben auch, bezieht er auch Stellung zu aktuellen philosophischen Themen und der Szene. Also gerade die Frage, Annie Besant, ich drück's mal so aus, so als kleiner Teaser. Der gute Kiesewetter, er schreibt von 1886 bis zu seinem Tod für die Zeitschrift Sphinx. Und er schreibt nicht einmal dafür, er schreibt fast in jeder Ausgabe 1, 2, 3 Artikel. Das ist für ihn enorm wichtig. Das sind seine Leser, das sind seine Themen. Und in dem Moment, wo Annie Besant auftaucht, möchte sie natürlich auch in der Sphinx publizieren, tut sie natürlich auch. Das ist aber die letzte Ausgabe, in der Kiesewetter publiziert.
Oh, große ja. Konkurrenz.
Nein, ablehnen. Nee, es gibt keine Konkurrenz, weil sie ist ja Chefin der Gesellschaft. Und so. Nee, der lehnt die einfach ab. Er lehnt sie ab, er lehnt ihren Stil ab, er lehnt ihre Theosophie ab, er lehnt sie komplett ab. Und sein letzter Artikel heißt deswegen auch die Theosophie des Philo von Alexandrien. So nach dem Motto, das ist Philosophie, Madame.
Ja.
Ja, irgendwie, da musst du in die Spätantike zurück, da musst du Altgriechisch lernen, da musst du, das ist Theosophie. Aber das, was du hier machst, das ist irgendwas zusammengeschraubtes, modernes. Und dann kommt es durch. Also er ist schon ziemlich der Hitzkopf, das merkt man. Er nimmt Stellung, aber er kann sich halt auch durch sein historisches Wissen auch irgendwo erlauben. Er ist halt der der TG beigetreten ist, um klassische europäische Theosophie, Magie und Alchemie zu treiben. Und dann aber feststellt, ja, die gibt's in dieser Szene. Stimmt, ich bin hier schon irgendwo richtig. Aber im Moment wird das Ganze gekaptet von Leuten, die irgendwie mit Hinduismus, Buddhismus, Vegetarismus, Indien, Ariosophie und davon will der alles nichts wissen. Also das widerspricht ihm einfach als Historiker, da sagt der Leute, nee. Und also gerade auch Ariosophie ist mit Juden befreundet, was auch durchkommt, die auch mit ihm zusammen mediumistische Experimente machen zum Beispiel. In einer Zeit, wo die Freimaurer in derselben Stadt sich darüber herzlich gestritten haben, ob man den Juden aufnehmen dürfe oder nicht. Und
Die
wehe,
große
das macht.
Diskussion in der, die große
Genau,
Frage in der Frau war, weil
genau.
Frauen und Juden und dürfen andere
Genau.
Leute als wir teilwerden, ja.
Ja, aber da sehen wir eben sehr schön, dass eben, ja, bei den Freimaurern war das ein Riesenthema. Genau, aber dieses Streitthema haben eben andere Leute weniger oder gar nicht. Und wenn man eben so relativ lose angebundener Akteur wie Kiesewetter ist, hat man das Problem überhaupt nicht. Und wenn man eben in seiner Stadt schon einen gewissen Ruf hat, dann mache ich ihn mir auch nicht kaputter, wenn ich noch mit dem Doktor X oder Y privat verkehre. So what? Ja, einfach. Und das ist auch eine Art von Emanzipation. Ich lebe zwar noch in dieser Stadt, aber ich emanzipiere mich mal von diesen althergebrachten Zuschreibungen. Und zeig mal, was so dahinter steckt. Also wir haben tatsächlich dann das Thema Mediumismus nochmal und so weiter. Und vor allem eben mal weg von diesen Elitendiskursen. Ja, wir gucken uns dann in der nächsten Folge in der Biografie an, was ist Familientradition, weil er hat eine Familientradition, auf die er sich beruft. Da sind wir bei der Frage, ne, angelesen Tradition oder nicht. Er hat eine echte Familientradition. Da braucht er nichts anlesen. Aber er musste ganz viel sich anlesen, um das zu verstehen, was er geerbt hat. Weil diese Bücher sind chiffriert teilweise. Und wenn ich da wissen will, was von Urgroßvater im Keller liegt, dann muss ich das lernen. Und das hat er gemacht. Und ich bin gerade dabei, diese rosenkreuzerischen Dokumente aus dem mittleren 18. Jahrhundert von seinem Urgroßvater zu transkribieren. Ja, da sind wir bei christlicher Kavala und so weiter. Und ja. Was interessant ist, weil nicht nur aus der Geschichte der Rosenkreuzerei, das ist so eine Sache, man hat immer vielleicht so Daten oder eben besondere Konvente oder dann auch bei den Freimaurern besondere Akteure. Aber wie quasi die Kommunikation intern aussah, das finde ich viel spannender und dazu gibt es so gut wie gar nichts. Und ja, wer mich bei dieser Arbeit unterstützen will, der kann sich gerne melden. Denn ich habe natürlich vor, das Ganze zu publizieren. Ja, wahrscheinlich im Rahmen meiner Doktorarbeit. Genau, erstmal jetzt schön transkribieren, kontextualisieren und so weiter. Ja, soweit würde ich sagen, ist das schon mal der Hinweis auf die nächste Folge. Und ich würde es auch dabei belassen wollen.
Ja, ich finde das eine sehr schöne erste Folge. Wir haben gesehen, also das Bild von einer rein elitären Esoterik hält so einer genauen Prüfung dann schnell nicht mehr stand. Ja, also wenn wir uns die einzelnen Leute anschauen, in manchen Fällen natürlich schon, aber wir haben ein bisschen ja darüber geredet, warum manche Leute vielleicht auch sichtbarer sind rückwirkend wie andere, wie die Leser der Zeitschriften, die wir nicht mehr parat haben, ne, konkret. Und wie weit verbreitet und wie unscharf auch diese Grenze von der Frage ist, wer ist denn Teil des esoterischen Milieus in Leipzig gewesen und wer nicht. Und haben uns aber auch einige ja spannende Persönlichkeiten angeschaut und einen ganz spannenden Wandel auch in dem Umgang des Staates damit gesehen. Also wie reagiert die Polizei, ne, auf so einen Verein und wie werden die Dinge dann auch politisch? Ja, und in der nächsten Folge geht's dann ab nach Meiningen. Ich bedanke mich schon mal bei dir für die erste Folge. Am Ende lese ich immer einmal unsere Unterstützer und Unterstützerinnen auf Patreon vor mit dem Verweis darauf, dass man uns da unterstützen kann. Und das will ich auch dieses Mal wieder tun. Vielen, vielen lieben Dank an, ich muss das erstmal alles laden, damit ich niemanden vergesse. An den Kurin Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freier Stuart, Onkel Didi, Katharina, Fernando, Brigitte, Petrosilius Zwackelmann, Miauze Tung Spinoza 369, Silvi die Schmaus, Tamaro, Herr Mikrobi. Achtung, jetzt muss ich versuchen, es diesmal richtig auszusprechen. Sinet Reglev, Ich habe es Englisch ausgesprochen, es war nicht Englisch. Ich habe E-Mails damit ausgetauscht. Bitte schreib mir, ob ich jetzt näher dran bin an dem richtigen Namen. Ich habe was komplett falsch ausgesprochen. Muttis Moppel, Truck Funnel Dump und der Madin. Vielen lieben Dank. Kommt gerne dazu. Wir freuen uns sehr. Und ich würde sagen, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Und vielen Dank schon mal.
Ja, super. Vielen Dank, Johannes. Ja, hat mir Spaß gemacht. Wir hören uns.